Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich diesmal aber ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz doll gefreut habe. Aus mehreren Gründen, aus drei Gründen, um genau zu sein. Nummer eins, ich feiere mit dieser Folge Geburtstag. Ein Jahr Dinge von Interesse. Woo! Nummer zwei, ich darf über Ghostbusters reden von 84. Und Nummer drei, ich habe meinen Wankman am Start. Hallo, Raphael.
Hallo, ich sammle Sporen, Grünspann und Schimmelpilze.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mensch, glaubst du es? Ein Jahr Dinge von Interesse. Das ist unglaublich. Ich habe eigentlich damals gedacht, hey, komm, machst du hier und da mal ein bisschen was, was du sonst nirgendwo unterkriegst. Und jetzt, ist es doch ein bisschen mehr
Happy
geworden.
Happy Birthday to you. To Happy Birthday to you. Happy Birthday.
Und ich darf dabei sein.
Ja. Prost. Und du darfst dabei sein. Da dachte ich mir, komm, wen lädt man denn ein? Man lädt den Mann ein, den man doch so wertschätzt. Denn dieser, du bist ja auch der legendäre Cover-Artist meines des Podcast-Covers. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Auch an dieser Stelle nochmal. Ja,
solche Ehrung kriegt man selten.
Ja, weißt du, Wertschätzung, so wichtig heutzutage in diesen Zeiten. Weißt du? Ja, kann man nicht mit Geld aufwiegen. Ich hoffe denn nicht. Ich hab dir keins gezahlt.
Aber dein Körper gehört mir.
Nein, ich schulde dir für immer noch ein Bier und sobald wir wieder raus dürfen, dann werde ich das auch, diese Schuld irgendwann.
Ja, das Wechselbier noch von der Babcon.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich verschieb die Sache ja immer nur, damit ich dir das, weißt du, damit dieses Bier. Oh nee, Raffi, der trinkt doch so viel. Nee, was? Das verschieben wir nochmal um ein Jahr. Nein, natürlich nicht. Das ist dein erstes Bier dann.
Ja, natürlich.
Tja, ich hoffe, du hast den Partyhut auf.
Ja, aber ich sagte nicht wo.
Ja, sehr gut. Weil, wir reden über den legendären Ghostbusters-Film aus dem Jahr 1984, den einzig wahren Ghostbusters-Film von Regisseur Ivan Reitman, geschrieben Dan Aykroyd, Harold Ramis und natürlich die legendäre Besetzung mit Bill Murray als Dr. Peter Venkman, Dan Aykroyd als Dr. Raymond Stantz, Harold Ramis als Dr. Egan Spengler und Ernie Hudson als Winston Sedmore. Nicht zu vergessen Sigourney Weaver als Della Barrett und Rick Moranis. Damals hat er noch gedreht als Louis Tully. Und natürlich will ich auch Amy Potts als Janine Melnitz nicht vergessen.
Die wir natürlich auch noch aus einem Film mit Mark Hamill kennen. Und da sah die sogar richtig knackig aus.
Ja, stimmt, das kann sie auch. Die kann richtig heiß aussehen. Und dann dachte ich mir, lass uns mal so ein bisschen durch den Film sliden und so ein bisschen so die Sachen ein bisschen chronologisch abbesprechen. Vorher aber, weißt du noch, wann du den zum ersten Mal gesehen hast?
Oh, gute Frage. Ich weiß nur, ich habe vorher tatsächlich die Zeichentrickserie gesehen, bewusst. Ja, aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ich hätte mir eigentlich einen anderen Einstieg gewünscht, und zwar: Bist du ein Gott?
Stimmt, das hatten wir sogar abgesprochen. Ja. Du siehst, so vergesse ich die Dinge.
Das liegt daran, dass du nächstes Jahr 40 wirst.
Ja, nächstes Jahr, weil dieses Jahr fällt ja alles aus, wie wir sagen. Das machen wir einfach, das haben die Hörer jetzt schon gehört, weil wir machen das fürs Intro. Wenn wir es nicht vergessen. Wenn ihr also das nicht nochmal gehört habt, schon gehört habt, dann haben wir es definitiv vergessen. Profis, hey, ist Geburtstag. Weißt du, wenn du ein Jahr Geburtstag hast, dann kannst du schon mal. Also, weißt du es noch? Hast du den damals aus der Videothek gesehen oder irgendwie
im Fernsehen? Wir hatten damals noch so einen komischen Videorekorder. Das war noch, bevor sich das durchgesetzt hat. Mhm. Wir hatten so einen, den konnte man von beiden Seiten bespielen. Ich weiß nicht, und mein biologischer Zeuge hat öfter mal Filme mitgebracht, die noch gar nicht auf VHS draußen waren. Durch gewisse Geschäftskontakte sind die irgendwie bei uns in den Videorekorder gefallen. Und dadurch hat man sowas halt auch schon gesehen. Und ich war damals eigentlich so direkt schockverliebt in den Film. Das weiß ich noch. Also ich habe zwar vieles erst später verstanden an Humor, aber der Film macht das Spaß, der funktioniert für Jung und Alt, der Slapstick funktioniert und vergessen wir nie, zielt auf ihre Bürste.
Definitiv, ja, in Anspielung auf Grace Jones, die Rolle ursprünglich spielen sollte. hast du damals den ersten und den zweiten Teil also zusammen gesehen? Oder?
Nee.
Also den zweiten später dann halt, ne? Okay. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater den aus der Videothek, ich war mit meinem Vater in der Videothek und da kann ich mich erinnern, dass die beiden als VHS-Teile da gestanden haben und er beide mitgenommen hat und ich dann halt beide gesehen habe. Und ich kann mich erinnern, oder was heißt, bei mir war es tatsächlich lange, lange so, dass ich immer auf die Frage, welchen ich lieber mag, tatsächlich gesagt habe, ich fand den zweiten immer ein bisschen besser als den ersten. Aber es hat sich in den letzten Jahren bei mir dramatisch gedreht. Ich mag den zweiten auch immer noch, aber ich finde einfach, dass der erste wirklich zu Recht ein Klassiker ist. weißt du, wie Zurück in die Zukunft. So ein Film, bei dem man Magie spürt und irgendwie alles gepasst hat.
Sieht bei mir ähnlich aus. Ich muss auch sagen, der zweite ist auch insgesamt, auch von den Dialogen etc., ist deutlich kindgerechter, obwohl der zweite tatsächlich mehr Horroranteile hat.
Interessanterweise ist es wirklich so, er ist einerseits kindgerechter, aber er ist gruseliger.
Er ist Disney-gerechter, würde ich so formulieren, weil Disney darf Grusel. Aber es darf keine bösen Wörter, wie Bitch.
Ja, hat die Serie, die Zeichentrickserie einfach auch schon vielleicht ein bisschen
Einfluss drauf gehabt. Ein bisschen? Janine sah plötzlich aus wie in der Serie.
Ja. Aber weißt du, was ich beim zweiten, was mir immer gut gefallen hat, war, ich fand diese Idee mit dem Schleim unter der Straße total bedrohlich. Also das fand ich echt gut. Und ich fand tatsächlich auch den guten Ivan der Schreckliche.
Vigo!
Das Leiden von Mulder.
Das Leiden meinst nicht von Ivan, Mulder. Du meinst Ivan der Schreckliche war der Regisseur vom ersten. Du meinst Vigo! Ja,
Vigo,
nannte man ihn Vigo, der Schrecken der Karpaten. Vigo, der Schreckliche. Nannte man ihn nicht auch Vigo, den Penner?
Das ist großartig. Den fand ich auch großartig. Aber weißt du, was der zweite Teil hat, was ich immer so ein bisschen schade finde, ich finde, er hat einfach kein so episches Finale wie der erste Teil. Weißt du? Das fand ich nie so
geil. Ja, aber dafür ist der Weg zum Finale ist so geil. Ich liebe diese Szene, wie die mit der Freiheitsstatue da langlaufen. Ja. Erstmal, eine meiner Lieblingsszenen, die habe ich immer noch im Kopf, wenn die Titanic in dem Hafen einläuft mit den Geistern.
Ja, ja.
Naja, besser spät als nie. Und wie die das mit dem Joystick, die Freiheitsstatue durch die Straße treiben und die Leute also feiern und feiern und nur so, oh, ja, die hält das aus, die hält das aus. Sie ist eine Hafenbraut.
Ja, das ist so gut, ne? Das ist eine Hafenbraut. Aber wenn man das heute sieht, denkt man natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen wenig Leute, die an der Seite gestanden haben in New York, dafür, dass die Freiheitsstatue da
durchläuft. Die hatten Angst, dass sie drauftritt.
Ja, aber es war super mit dem. Nike baut nichts in der Größe. Ich mein,
das ist eine Hafenbraut. Ja, ich meine, du weißt doch, die Ghostbusters sind aus dem ersten Film nicht gerade als die Leute bekannt, die bei ihrer Arbeit keinen Kollateralschaden anrichten.
Ja,
also,
ja, natürlich.
Wenn die dann plötzlich mit der Freiheitsstatue durch die Stadt latschen und eigentlich versehentlich nur auf ein Polizeiauto treten, da war bestimmt ein Mann 2 Tage vor seiner Pensionierung drin.
Ja, kann nur so gewesen sein. Ich glaube, in allen 80er-Jahre-Filmen war der ältere Polizist 2 Tage vor seiner Pensionierung.
Da würde ich auch ein bisschen Abstand halten, jedenfalls.
Ja, Abstand war schon damals anscheinend eine gute Idee, was die Ghostbusters angeht. Sie waren einfach ihrer Zeit voraus, weißt du?
Ja.
Ja, vielleicht müssen wir über den zweiten auch noch mal ein bisschen intensiver reden. Aber jetzt wollen wir noch mal ins Jahr 84 springen.
Ein guter Jahrgang.
Ein guter Jahrgang. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, da ist so eine Magie. Also man hat so irgendwie das Gefühl, da hat halt alles gepasst. So wie beim ersten Zurück in die Zukunft.
Obwohl man sagen muss, dass der erste Film so zusammengestückelt und mit heißer Nadel gestrickt wurde und wir nehmen das Erstbeste, was wir kriegen.
Ja.
Aber ich glaube, dadurch ist er auch gerade so gut, weil der Film ist nicht zu Tode geschliffen.
Ja, es gab ja die ursprüngliche Besetzung, es war ja auch eigentlich bis auf Dan Aykroyd auch eigentlich eine andere. Eddie Murphy sollte Winston spielen und John Belushi sollte Venkman spielen.
Genau.
John Belushi ist gestorben, dann hat Murray übernommen. Eddie Murphy fand die Rolle zu klein von dem guten
Winston Sedmore.
Winston Sedmore. Und da hat er auch nicht ganz Unrecht, weil er war damals gerade total
aber
heißer Star.
Er sollte
Star
nicht Winston Sedmore spielen. Eddie Murphy wäre der Bill Murray geworden. Ich habe mir vorhin noch mal die Dokumentation über angeguckt.
Ist das wirklich
ja.
so? Okay.
Ich schätze mal eher, wie heißt er jetzt noch mal? Belushi wäre eher sowas wie Ray geworden. Oder ein bisschen rotziger, aber das lose Mundwerk, überleg doch mal, da passt eigentlich nur er drauf.
Ja.
Es ist ja eigentlich, die vierte Rolle wurde ja auch nur dazu geschrieben, weil Harold Ramis sollte ja mit am Drehbuch arbeiten, an der Überarbeitung. Weil anfangs sollte es doch noch im Weltraum spielen.
Ja, ja, das war ganz obskur. Das war ganz obskur, die erste Geschichte. Ja, ja.
Der hat ja auch gesagt, der hat ja bei irgendeinem Film angefangen, auch selber mitzuspielen. Und man muss auch sagen, der hat auch einfach nur geil gespielt. Ich meine, in den 80ern waren die Nerds eigentlich immer die Volldeppen. Und Egan ist eine der coolsten Säue.
Ja. Er war einer der ersten, bei dem das wirklich cool war, ne, der Nerd zu sein. Ne, zu der Zeit war das halt eigentlich nicht so. Ne, da warst du immer der Computertrottel, der nie eine Alte kriegt halt, ne? Und ja, Igen war der Erste irgendwie, der so eine gewisse Coolness halt auch hatte.
Ich sage nur,
in allem, was er getan hat. Ne?
Ich schätze mal, dass sie auch viel lesen.
Gedrucktes ist tot.
So trocken.
Da sind noch heute so viele klassische, so viele geile Sprüche in diesem Film. Das ist unfassbar.
So wie mein Verkackt am Anfang, ja.
Ich habe sogar mal den Roman dazu gelesen, weil der Roman, den es dazu gab, der basiert ja noch auf das ursprüngliche
Drehbuch. Mit der Hölle?
Was dann, genau, mit der Hölle und aber auch mit dieser ganzen Vorgeschichte mit Ivan Schandor, wo das, was uns dann im Gefängnis erzählt wird, wo das auch gezeigt wird, wo es ja auch diese Vorgeschichte von Slimer gibt, dass Slimer einer das erste Opfer war, was für diesen Bau dieses Gebäudes geopfert wurde und der dann zu Slimer halt wurde. Und dass man das quasi, dass es so eine Verbindung dazu gab halt, ne? Dass er halt ein Mensch war, der geopfert wurde.
Und er war eigentlich John Belushi.
Halt Slimer, ja. Und er war eigentlich, ja, er ist John Belushi gewidmet.
Ja. Aber der Macher hat und ja auch
Potato Head.
Onion Head nennen sie ihn.
Onion Head, genau. Wurde
aber das Schöne ist ja, wie gesagt, ich empfehle euch auf Netflix die Dokumentation The Movie That Made Us. Da ist auch eine über Ghostbusters dabei. Ja. Also ich habe mir noch ein paar andere Sachen reingezogen, aber da war halt auch der Special Effect Artist, der auch Slimer entwickelt hat. Super. Der meint auch so, ja, wie soll ich das innerhalb von einem Tag daraus John Belushi machen? Hat ein bisschen was gemacht, hat gesagt, ja, das ist jetzt John Belushi. Eigentlich habe ich gelogen, aber es passte.
Ja, ja, super. Ja, aber das, überhaupt, ich finde auch immer noch episch diese ganzen Bilder von den Dreharbeiten, wo du dir das Set gesehen hast, wo sie den Marshmallow-Mann durchgejagt haben und all sowas. Ne? Auch das, da geht einem das Herz auf.
Und wenn
man
bedenkt, dass zum Schluss sind ja viele Szenen, das sind eigentlich Testaufnahmen des Special Effects, die der Regisseur einfach reingeschnitten hat, weil sie keine Zeit mehr hatten.
Die sind Ich weiß, kennst du die Story mit dem, bevor wir anfangen, die Story mit dem Titel, es gab ja in den 70ern schon diese Filme.
Ghostbreakers und Ghostbusters,
ja. Ja, genau. Das ist auch super interessant, dass sie eigentlich, dass Columbia kein Interesse hatte, wirklich die Rechte zu erwerben und dass sie deshalb dann als Alternativtitel hätten sich Ghostbreakers nennen müssen, aber hatte keiner Bock. Die wollten unbedingt den Ghostbusters-Titel und dass sie dann diese Szene am Ende, wo sie vom Publikum gefeiert werden, so gedreht haben, dass alle Ghostbusters gesagt haben und dass man das auch so gesehen hat, dass die da nicht drum rum kamen, weil es im Film nur einmal diese Szene gab, sie wurden nur einmal gedreht und alle hatten halt die Lippenbewegungen zu Ghostbusters und dass sie auf die Art das Studio gezwungen haben, sich mit Filmation zusammenzusetzen und doch die Rechte zu kaufen.
Ja, die wollten ziemlich viel Geld dafür, weil sie wohl auch Angst hatten, dass ihre Marke beschmutzt wird. Und wen kennt man heute bei Ghostbusters? Die mit dem King, die mit dem Gorilla Kong oder die mit Slimer?
Also man muss tatsächlich sagen, diese Serie Ghostbusters von Mitte der 70er, diese war ja eine reale Serie, die hat ja auch nur 13 Episoden und die ist ja die Grundlage für diese andere Ghostbusters-Zeichentrickserie gewesen, weil Filmation ja mit Columbia diesen Deal haben wollte, deren die eigentliche Zeichentrickserie zu animieren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass sie es nicht bekommen haben. Weil Filmation, so sehr ich die auch mag und den Charme auch von vielen ihrer Sachen mag, aber die haben dann doch einen sehr sparsamen Animation.
Einfach nur mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was Filmation produziert hat. Unter anderem die alte He-Man-Serie, die Kult ist, aber keinesfalls gut animiert.
Genau, das Problem ist die sparsame Animation, die immer wieder das Recycling derselben Szene. Ich sag nur, das hintereinander hergehen.
Oder ein Charakter läuft nicht, man sieht ihn nur oberhalb der Hüfte und das gleiche Bild wird einfach immer nur nach rechts gezogen.
Ja, also, weißt du, ich muss sagen, damals habe ich das gemocht, klar, aber es ist natürlich auch Kult, es hat einfach was, aber wie gesagt, heutzutage, finde ich, ist das nicht gut gealtert, weil du siehst halt diese sparsame Animation, die drauf hatten, ne?
Ja, ich kann dazu nur eins sagen, ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt.
Richtig, und da können wir eigentlich gleich mit starten, mit dem legendären Museum, in dem der Film
eine Bücherei.
Beginnt, ne? Eine Bücherei, stimmt, es ist eine Bücherei, in der halt eine Bibliothekarin durch die Bücherregale schwadroniert und plötzlich anfangen die Bücher sich hinter ihr zu bewegen. Erst so ein bisschen wenig, ne, sodass man, wenn man sich umdreht, tut sich nichts und dann geht sie weiter und dann fliegen die so hinter ihr, wechseln so die Regale quasi.
Ja, nee, Alice war die Bibliothekarin, die den Geist gesehen hat, deren Onkel doch sich für den heiligen Hieronymus gehalten hat.
Genau.
Alice.
Und das ist so,
haben Sie Ihre Menstruation? Was hat das damit zu tun?
Überlassen Sie das mir.
Es ist so großartig. Wenn sie dann immer mehr merkt, dass hinter ihr da irgendwas nicht stimmt und es dann darin übergeht, dass die ganzen Karteikisten aufgehen und diese ganzen Karteikarten durch den ganzen Raum fliegen und sie dann wegrennt. Und du denkst ja, jetzt hast du schon das Schlimmste hinter dir, rennt sie um die Ecke und dann gibt es diesen legendären Shot, mit dem sie sieht irgendetwas, sie wird angestrahlt, sie fängt an zu schreien und das Ganze geht in das legendäre Ghostbuster Sam und Ghostbuster Logo.
Ja, von Ray Park Jr.
Toll. Das ist großartig, wirklich, oder? Na, und das ist auch wirklich toll, wenn man danach landet man ja bei diesem Büro von Igen, ne?
Ja.
Und diesem Büro gibt es ja das großartige Nicht-Stören-Schild, wo einfach drauf stand Maid. Also, dass sie eine Frau haben. Da, und schön ist auch, dass über diese Bürotür mit Farbe geschrieben ist, Wankman Burn in Hell.
Ja. Damit wird schon so viel erzählt.
Ja, total. Und diese Szene, wo wir dann Bill Murray kennenlernen, wie er dann diese Tests macht, hier mit diesem Wahrheitsdetektor, mit einem hübschen Mädel und mit so ein bisschen komisch aussehen.
Da habe ich immer die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Der kommt mir so bekannt vor. Erst, er hat ein bisschen
auch
was von Rick Romanes mit mehr Testosteron, aber der kommt mir bekannt vor. Aber ich habe nichts über ihn gefunden.
Nee, ich auch nicht. Aber interessant ist, dieser ganze Test an sich, er hält ja so Karten und sagt so, hier, was ist da drauf? Und wir als Zuschauer sehen ja, weil das über seinen Rücken gefilmt ist, sehen ja, was auf der Karte ist und wir sehen ja, dass das Mädel auch nicht recht hat. Er aber so tut, halt, um sie ein bisschen rumzukriegen, ne? Hey, sie erkennt es und er, der Typ, erkennt es nicht und kriegt dann immer einen Stromschlag und er genießt das halt und das ist wirklich
und witzig. Der Witz ist, ganz oft, er tatsächlich, er sagt die Symbole zeitversetzt. Also,
ja.
er nimmt sogar die richtigen, bloß eben zeitversetzt. Und das eine Mal, wo er es richtig hat, kriegt er auch einen Stromschuss. Einfach aus Prinzip.
Ja, das ist super. Und es zeigt halt schon einfach, diese kleine Szene charakterisiert eigentlich diese Figur komplett. Dass er ein Weiberheld im Prinzip ist. Dass er total abgefahrenen Humor hat. Und dass er halt irgendwie wissenschaftlich arbeitet.
Ich sag halt mal, Wankman ist so ein Mensch, im Kino findet man den cool, aber den als Freund haben möchte man nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, da der kleine Sprung in den zweiten Teil, ich finde immer noch, wenn er diese Talkshow im zweiten hat und mit diesem Weltuntergangstypen da redet und wann geht denn die Welt unter? 14. Februar 1991, Valentinstag. Prost, Mahlzeit.
Nee, das war bei der Frau. Der Mann hatte ja dann das richtige Datum. Stimmt. Ich habe die starke übersinnliche Überzeugung, dass die Welt am Silvesterabend dieses Jahres untergehen wird.
Genau, und er macht ja dann daraus diese Nummer mit, ihr Buch, das dauert doch so und so lange, bis das Buch sich gut verkauft hat.
Und die Paperback-Ausgabe.
Die
Filmrechte.
Ich meine, können Sie nicht einfach sagen, 92? Sowas. Und das charakterisiert ihn halt super, wie halt diese Szene auch, dass der Typ dann total sauer ist, weil er immer stromschockt wird und sagt, hey, ich habe mich nur gemeldet hier für wissenschaftliche Experimente und nicht, dass ich Stromschläge kriege und wie Peter das denn dem Mädel gegenüber aufbaut, deine Gabe, die Gabe, die du hast.
Peter,
dir werden oft wütende Reaktionen der Leute begegnen.
Ja, Peter Wankman glaubt gar nicht an diesen Scheiß, den er da vermittelt. Und der ist ja Doktor der Psychologie und Parapsychologie. Ja. Ich glaube, Parapsychologie einfach wahrscheinlich, weil es da leicht einen Doktor gab. Und
das könnte ich mir auch
lernst du vielleicht schräge Leute kennen. Und Psychologie, um Frauen aufzureißen.
Ja, absolut.
Ist eigentlich so ein richtiger, schmieriger Typ. Dana Barrett, der Love Interest in dem Film bei ihm, sie formuliert es ja sehr schön. Sie wirken eher auf mich wie ein schmieriger Showmaster.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch der Grund für die Szene im zweiten Teil.
Ja.
Ne? Dass er diese Show hat. Irgendwie
stimmt.
Schon, ja. Ja, genau. Ich finde es ein bisschen Foreshadowing irgendwie, oder?
Ja.
Ne? Auf jeden Fall lernen wir dann ja auch hier Ray kennen, ne, mit dem er dann ins Museum geht, weil Ray ihm dann quasi von diesem Fall vom Intro erzählt halt, ne, von dieser Bibliothekarin und dieser, es gab einen Klasse 3 Dunst. Weil etwas, was uns immer wieder begegnet, hier Tobens Gespensterführer, finde ich, ist etwas, was ich heute noch erwähne. Ich gucke ab und zu dem Tobens Gespensterführer nach. Und wir lernen da auch Igen total toll kennt, der auf dem Boden der Bibliothek sitzt, während alle Plätze, diese Leseplätze nenne ich das jetzt mal, besetzt sind und er sitzt auf dem Boden und hört mit einem Stethoskop den Tisch ab.
Da muss ich immer an Scrubs denken, an die Strafarbeit, was man den Puls von Mr. Tresen abhören muss.
Ja, ja, aber warum hört er denn mit einem Stethoskop den
Tisch? Weil er Igen ist.
Ja, wahrscheinlich. Weil dann auch dieses mit dem Klopfen ist so naheliegend.
Das und wie tun, er ne? guckt, das ist so schön.
Was Wankman macht. Ja, weil er denkt, ich hab was, bin was auf der Spur. Halt, ne?
Das ist einfach, die haben ach, so eine schöne herrlich. Chemie. Man glaubt denen auch, dass die.
Ja.
Also zwar Wankman ist immer so der Assi und der Störende, aber auch irgendwie. Er gehört auch immer mit dazu. Ich sag mal, das Bindeglied zwischen beiden ist definitiv Ray. Weil Ray ist so der herzliche. Das ist wie mit Spock, mit Pille und mit Kirk. Und Ray ist Kirk, er hält nämlich die anderen beiden Gegensätze zusammen, obwohl die sich eigentlich gegenseitig schätzen, aber eigentlich auch hassen.
Ja, absolut, absolut. Und dann die Jagd der drei, wir sehen ja wieder zum ersten Mal, wie sie jetzt halt durch die Bibliothek Strohmann durch diese Bücherregale und diesen Geist halt suchen und das ist so geil. Da sind so viele witzige Sprüche dran, wenn dann plötzlich diese Bücher da hochgestapelt sind und Ray so ein bisschen so ein Ausreißer, oh, das ist ja unglaublich, Wahnsinn. Und wie geerdet Wankman reagiert mit, ja, du hast recht, noch nie zuvor sind Bücher so gestapelt.
Genau, nicht ein menschliches Wesen würde Bücher auf diese Weise stapeln, genau.
Und auch wie wir zum ersten Mal auf den Begriff Ektoplasma stoßen halt, ne? Und er sagt, und es sieht halt wirklich aus wie, man denkt sofort, es sieht wirklich aus, wie als hätte einer hingerotzt.
Igen, sein Sputum.
Und Wankman soll das mitnehmen und er sagt, Alter, da hat einer hingemacht und du willst es haben. Ah, und wie angepisst er, das ist ja sein wissenschaftlicher Anteil, weil die anderen haben ja Geräte in der Hand, ne? Er ja nicht, ne? Also siehst du, wie ernsthaft er das nimmt halt, ne? Dass er dann das Ektoplasma in dieses Labording, Laborfläschchen da packen soll und so total angewidert ist und auch noch den Rest, was er an der Hand hat, einfach an den Büchern abschreibt. So, das ist so witzig.
Ja, also er ist aber halt auch so ein bisschen, während die anderen beiden so ein bisschen in anderen Sphären immer hängen, er ist auch der Realist dabei, der Pragmatiker.
Ja, richtig.
Also was ihn auch irgendwie so seine Berechtigung in dieser Truppe zu sein ist. Aber auch, ich fand auch sehr schön, als sie dann das erste Mal diesem Vieh begegnen und dieser Geist dreht sich zu ihnen rum und macht Shh, und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und ja, wir packen uns und Rays Antwort, Jungs, schnappt sie euch!
Ja, aber auch davor ist es nicht so, dass Wankman soll ihn ja den Geist ja ansprechen und Kontakt aufnehmen. Und da ist er wieder der Gearschte, weil er kein Gerät hat. Ne? Wir sehen ja bei Igen das legendäre PKE-Gerät, das ist immer toll. Das ist der Tricorder der Ghostbusters halt.
Es blinkt und bewegt sich.
Und der gute Ray hat eine Kamera, glaube ich,
genau.
In der Hand. Genau, und Wankman, siehst du, da merkst du, man geht nie ohne was zum Schreiben in ein Meeting. Du bist immer der Gearschte am Ende. Und irgendwen fragen muss, kannst du mir was zum Schreiben geben? Und wie er dann vorgeht und sagt, na, neu in der Stadt? Und das ist so, und dann kommt dieses Psst und dieses, hey, und dann gehen sie ja hinter die Ecke und machen dieses, ja, was machen wir? Ja, wir schnappen sie uns, okay, los. Und dann gehen sie alle drei auf das den Geist los und dann haben wir diesen Ghostbusters-Moment, wenn der Geist sich verändert und so ein bisschen horror-eske 80er-Jahre Geister-Horror-Figur übernimmt und die sofort anfangen zu schreien und wegrennen. Und die rennen mal richtig weg. Die rennen nämlich komplett aus dem Gebäude raus an dem Typen vorbei, der sie beauftragt hat, wirklich bis in die Stadt rein. Ne?
Ja, es ist einfach schön. Man muss auch sagen, auch viele Szenen in diesem Film sind einfach improvisiert. Was auch daran liegt, das sind ja alles Leute, die, mein Gott, Saturday Night Live, ne?
Ja, Impro-Comedy können.
Ja, und vor allem Bill Murray. Bill Murray hat sich ja auch, das auch in anderen Produktionen, als ein sehr schwieriger Mensch gezeigt.
Ja.
Allerdings ist dieser Mann auch einfach ein großartiger Komödiant, der einfach geniale Sachen improvisieren kann. Und ja, der Mann ist genial und der weiß es leider.
Ja, das macht ihn so schwierig. Hier wie im zweiten Teil, wo er im Vertrag drinstehen hat, dass der Schleim ihn nicht
berührt. Ja, und er läuft auch fast im zweiten Teil fast nie in Uniform, in Privatklamotten.
Ja,
aber
genau. Kennst du die Story mit Täglich grüßt das Murmeltier, wo er sich mit Ramis so verkracht hat und er dann die Kommunikation nur über seinen Assistenten zugelassen hat und er einen Taubstumme als Assistenten dann engagiert hat?
Nein, das wusste ich nicht, ich wusste, dass die Stress hatten bis zu dem Tod von Harold Ramis, aber
Und das haben sie ja zwar noch geregelt dann, er hat ihn ja irgendwie besucht kurzfristig,
ja, hat die,
der Legende nach, ne, mit Donuts.
Ja, ne? Die Tochter hat doch erzählt, auch in der Dokumentation, dass er dann in die Stadt gekommen ist, er wusste nicht mal, wo er wohnt, ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich will zu ihm. Und die haben ihn tatsächlich mit der Eskorte hingefahren und die konnten sich noch ein paar Stunden vor seinem Tod versöhnen. Und das ist noch eine schöne Sache.
Großartig, oder? Großartig, ne? Also das ist auch, aber wie gesagt, die super, du darfst nur über meinen Assistenten mit mir reden und dann Geschichtenstaub ist super. Eigentlich. Also, naja. Auf jeden Fall, was ich da, als sie dann aus dem Labor, aus der Bibliothek raus sind, finde ich es immer noch total witzig. Und das wirkt sehr improvisiert, wie Venkman sich da noch immer drüber lustig macht, über dieses Schnappt sie euch. Das war ja groß. Das ist so herrlich, dass er sich noch drüber lustig macht über deren eigenen Plan. Ne?
Ja, sag ja, er ist manchen Punkten, er ist zwar ein Arsch, aber er ist der Realist und manchen Punkten auch die Stimme des Zuschauers.
Ja, ja, richtig, richtig. Wir sehen ja auch, dass sie dann gleich bei der Uni rausfliegen, ne? Also, dass sie da irgendwie ihr Laborzeug haben.
Verlegen sie uns in ein größeres Quartier?
Ja, und dann von der Unileitung rausgeschmissen werden. Und dann gibt es ja danach draußen so eine schöne Diskussion über, du warst noch nie in der freien Wirtschaft. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man Ergebnisse bringen muss. Und da ist auch Venkman super. Nenn es Karma. Nenne es Schicksal, nenne es unsere Bestimmung, dass wir aus diesem abgefuckten Laden rausfliegen.
Ja, das ist so. Und vor allem, die saufen sich gleich ein. Es ist ja wie in Amerika typisch in dieser Plastiktüte, aber das ist doch irgendwo realistisch. Ist gerade alles im Arsch, was machen wir? Wir kaufen uns ein bisschen billigen Schnapp und hauen uns erstmal die Birnen. Und in dem Film wird geraucht. Und zwar permanent.
Ja, es wird geraucht. Nicht nur das, es wird, ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, in dem ja auch so, also es wird ja geraucht, getrunken und es wird vor allen Dingen, es gibt ja sexuelle Handlungen, die angedeutet werden und es gibt ja auch, Umweltschutz wird sehr negativ behandelt in diesem Film. Denn, ne, also es ist ja auch fast einmalig, dass Umweltschutz als irgendwie so ein bisschen, Alter, geh uns nicht auf den Sack hier mit deinen Bestimmungen, das ist unser hier, unser Geistercontainer halt.
Ist das richtig? Ja, dieser Mann hat keinen Schwanz.
Ey, kennst du die Story, dass der Schauspieler, der die Rolle gespielt hat, Jahre später immer noch damit auf der Straße angeschrieben
wurde? Ja, mit Füllfederhalter und Schwanzloser.
Schwanzloser, also da hätte ich mich lieber für Füllfederhalter.
Aber der kann da mittlerweile drüber lachen, finde ich gut.
Ja, ja, klar, natürlich. Er hat ja auch die Rolle nochmal gesprochen in dem Ghostbusters Videospiel von 2009. Ne? Danach plündern sie quasi Rays Ersparnisse und mieten quasi das legendäre Hauptquartier.
Drei, ne? Hypotheken auf sein Familienhaus. Ja. Ihr habt ja nicht mal versucht zu verhandeln.
Das ist auch super, wie das alles weggewischt wird. Ne? Ihr habt ja nicht mal, ne? Ihr habt nicht mal versucht.
Du siehst so richtig, er ist der liebe Nette aus der Truppe und er wird hemmungslos ausgenutzt von beiden.
Ja, aber wie. Aber er hat ja auch, er ist ja auch im Verhandeln wirklich nicht gut. Ne? Als sie danach sich mit dieser Maklerin dieses Hauptquartier quasi ansehen und das Ding echt verranzt aussieht, ne? Und dann plötzlich sagen, ja, das und das geht nicht, hier ist alles, hier die Wände und die Leitungen sind überhaupt nicht in der Lage, unseren immensen Energiebedarf zu decken. Und das Ganze dadurch endet, indem Ray einfach diese Feuerwehrstange runterrutscht und sagt, oh geil, nehmen wir es, wollen wir heute Nacht gleich hier
schlafen. Ich fand auch so schön den Satz noch, der kam noch ans Ende und die Nachbarschaft gleicht einer entmilitarisierten Zone.
Das ist super, aber auch die Maklerin ist großartig.
Sie guckt sie so an, so, ne? Ja, dann nehmen wir es.
Es sind halt so diese beiden, und das sieht ja nun mal wirklich aus wie, ne? Aber es ist eigentlich ein geniales Set und vor allen Dingen von außen halt ein absolut kultiges Gebäude.
Ja, das ist das, was den Film so, glaube ich, auch so groß ausmacht. Man nimmt es diesen Leuten ab, und weil auch viel improvisiert ist von den Leuten, die quasi auch teilweise ihre eigenen Charaktere spielen. Ich glaube auch, Bill Murray ist in vielen, vielen Punkten dem Venkman sehr, sehr ähnlich. Dadurch kommt das so natürlich rüber. Was wir ja noch vergessen haben, Dan Aykroyd hat ja wirklich ganz, ganz viel Kontakte so übersinnlich, seine ganze Familie, ne? Deswegen.
Mhm. Ja, ja, das hat diesen Hintergrund, genau. Ja, das stimmt. Wir haben ja dann Dana Barrett und Rick Moranis kennengelernt und Lewis kennengelernt, der ja so ein bisschen ihr creepy Nachbar ist, ne? Der sie so ein bisschen anbaggert halt, ne? So ein Nachbar, auf so einen Nachbar hast du schon Bock halt, ne?
Ja, der ist so kurz vorm Triebtäter, glaube ich.
Ja, ja, ja. Übrigens, Sigourney Weaver wollte ja unbedingt diese Komödie machen, weil sie wollte so ein bisschen, sie wollte einfach mal beweisen, dass sie auch so witzige Sachen kann, ne? Witzige Rollen kann. Was ich übrigens witzig finde, ist ja, dass Lewis sich ständig aussperrt. Das ist ja der Running Gag.
Und er ist der Schlüsselmeister.
Der ist der Schlüsselmeister. Das ist total super. Auch schön ist dieser furchtbar schlecht gemachte Werbespot, den wir in der Wohnung bei Dana sehen. Dieses mit einer tritt nach vorne, um zu sprechen. Ne? Haben Sie Probleme mit Geistern? Haben Sie
Ihre Familienmitglieder einen Geist, ein Phantom oder einen Spuk gesehen?
Geisterjäger!
Richtig, also das sieht aus wie wirklich so der selbstgemachte auf dem freien Kanal, freie Welle Brandenburg.
Wir haben einfach selber den Campcorder draufgehalten. Im zweiten haben sie es ja noch mal mehr überzogen, im zweiten Teil.
Ich fand
auch mal schön, wir wissen ja, Sigourney Weaver ist nicht gerade klein. Ich glaube, die ist über 1,80 groß, ne?
Ja.
Und ich dachte immer, Bill Murray ist klein. Aber wenn du ihn neben Sigourney Weaver stehen siehst, der Mann muss doch recht groß sein, weil der überragt
ein gutes Stück. Oder er hat wie Stallone auf irgendwas gestanden die ganze Zeit.
Ja, es gibt aber auch Szenen im zweiten Teil, wo du die wirklich mal komplett stehend nebeneinander siehst. Also
ich kann dir nur sagen, ich glaube auch in den Hobbit-Filmen, dass die nicht so klein waren.
Was?
Und ich glaube, dass man da was tricksen kann.
Ja, aber das machst du dann mit einem Winkel, aber auf einer Straße in New York wird das ein bisschen schwierig.
Ja, vielleicht haben sie einfach ein Loch auf der Fifth Avenue gegraben. Ich meine, es gibt so viele Löcher.
Haben ihr dann so die Schuhe an die Knie gebunden.
Aber so einen ganz miesen
Effekt. Und sie läuft einfach immer nur dahinter und die haben dann die Unterschenkel rausretuschiert.
Oh Gott. Ist das herrlich. Auf jeden Fall, die gute Dana packt ja ihre Einkäufe ein und dann sehen wir ja schon die erste Geistergeschichte, passend zum Werbespot, nämlich, dass die Eier hochgehen, ne? Als wenn sie auf einer Herdplatte stehen würden. Ne? Also, da merken wir, da läuft's. Und wir haben doch das schon, die Szene mit dem Kühlschrank, wenn sie ihn aufmacht, da habe ich als Kind total lange Angst vor gehabt, den Kühlschrank aufzumachen.
So.
Ach ja, es ist so episch, weißt du, das sieht ja aus wie so eine Pyramide und dann siehst du ja schon so den Hund quasi, ne, also das ist schon krass, das ist wirklich krass gemacht.
Das hat so ein bisschen was Illuminaten-Symbolmäßiges.
Ja, total. Also da merken wir, wenn du einen Kühlschrank aufmachst und dir ruft eine Gottheit entgegen, irgendwie eine
sumerisch.
Dann ist das sumerisch, ja, weil weißt ja, es ist ja, ich habe die ganze Zeit geschwänzt, ne, als das in der Schule dran war. Schön ist auch dieses furchtbar schlechte der Ghostbusters-Schriftzug, den wir jetzt draußen aufs Gebäude sehen, wie er angebracht wird. Das ist einfach, das hätten wir nicht besser schreiben können.
Ja. das ist echt schon auf einem Level.
Ja, das hätten sie auch lassen können, also, das da dran zu schreiben. Ich sag mal,
hätten sie noch Comic Sans nehmen können, dann wäre es noch besser gewesen.
Ja, wir sehen ja, dass die drin, aber ich habe mich gefragt dafür, dass die überhaupt kein Geld haben. Also haben die es aber drin ganz schön hergerichtet, ne? Computer und die gute Janine eingestellt, die denen die Anrufe entgegennimmt und das alles so ein bisschen Büro und Garage und so. Also dafür, dass die gar kein Geld haben.
Also das Büro ist die Garage.
Haben die es ganz schön schnell umgebaut. Ja, trotzdem haben sie es ganz schön schnell umgebaut und Janine, die da irgendwie sitzt und ja eigentlich nur den Job hat, Anrufe entgegenzunehmen und nebenbei Zeitungen zu lesen und gibt ja diese herrliche Szene, wo sie uns vorgestellt wird in dem Moment, dass Igen dann unter ihrem Tisch hervorkommt und eigentlich nur den PC angeschlossen hat, aber man natürlich andere Assoziationen.
Ja, sie sind sehr geschickt mit den Händen, wie ich merke.
Ja, richtig. Und da begegnet uns dann Dana, die ja jetzt nach der Kühlschranksache und dem Werbespot, Gott sei Dank, 1 und 1 kombiniert hat. Stell dir mal vor, sie hätte den Werbespot nicht gesehen. Und besucht halt die Geisterjäger und um sie zu beauftragen. Und Wankman macht einen, das fand ich früher mal super, macht einen tollen Sprung, als er sie sieht, über diese Klappe. Das ist ja so eine Schwingtür,
ja,
die den Bürobereich quasi von dem Parkplatz, also von dem Teil der Garage quasi trennt. Das ist ja einfach nur so eine kleine Schwingtür auf Hüfthöhe und er macht so einen Sprung drüber.
Ja, er ist hellauf begeistert. Es kommt ein Kunde und es ist auch noch eine schöne Frau und das ist für diesen Schürzenjäger natürlich das Optimale.
Da habe ich mir gedacht bei der Szene immer, so was hat wohl Janine da gedacht? Er hat gesagt, scheiße, ich bin eingestellt, um die Anrufe hier entgegenzunehmen und jetzt kommen die Kunden persönlich vorbei.
Ich glaube, die war nicht so enttäuscht darüber, dass sie nicht viel zu tun hatte.
Ja, doch, wahrscheinlich.
Ich habe schon bessere Jobs als diesen gekündigt.
Ja, stimmt. Und dann gibt's ja dieses quasi ihr Verhör und da sehen wir ja auch diesen Scan von ihrem Kopf, hier Wärme, irgendwie mit so einer Wärmebildkamera, wo ich mich auch immer gefragt habe, das ist ja so ein Lügendetektor im Prinzip, ne?
Ja.
Aber warum machen die das? Weil die glauben ja selber an Geister und haben ja selber einen Geist erlebt. Also warum machen sie erst mit ihr so eine Art?
Ja, weil es wahrscheinlich auch genügend Spinner gibt, die irgendwas erzählen.
Ja, Venkman geht natürlich sofort mit ihr mit. Offensichtlich ist es ihm aber, also diese Nummer, die er da macht mit diesem Stab. Ne?
Er weiß selber nicht, was er da tut. Was machen sie da eigentlich? Das sind unsere Standardtests. Du siehst so richtig, er weiß nicht, was er tut.
Aber jetzt mal ehrlich, ich habe das immer so empfunden, als wäre das Ding auch überhaupt nichts.
Ich schätze mal, das hat ihm Egan einfach in die Hand gedrückt. Vielleicht soll er damit ektoplasmatische Rückstände in der Luft aufsaugen.
Es würde mich nicht wundern, wenn das Ding einfach nur noch irgendwo rumlag von der Feuerwehr, die vorher in dem Gebäude drin war. Das sieht irgendwie aus, wie als wenn er damit nach Gift
Das hat ja hinten so ein Ding zum Pumpen, wie eine Pipette. Wahrscheinlich war das, war das so eine Pipette für Bratensoße oder sowas. Und da hat einfach Egan was zusammengebaut, damit er was zum Spielen hat. Da macht er wenigstens nichts kaputt.
Ja, aber auch die ganze Hero-Nummer, die er macht, lassen Sie mich vorgehen. Egal, was passiert, ich möchte, dass es mich zuerst.
Sie hassen das, wenn ich es tue.
Ja, das ist so geil. Und wenn sie dann das mit den Eiern, sie zeigt ihm halt die Eier, sie hat natürlich nicht sauber gemacht, verständlicherweise. Beweise dürfen nicht vernichtet werden. Oder der Kühlschrank, und er macht den Kühlschrank auf und sagt: Oh mein Gott, sagen Sie nicht, dass Sie das hier essen. Hey, man fühlt diesen Witz quasi kommen, aber er ist dann trotzdem gut, oder?
Ja, aber
auch
generell seine Sprüche. Ich sag, wenn sie so erzählt vor dem Kühlschrank, gewöhnlich erlebt man so ein Verhalten nicht in einem reputierlichen Haushaltsgerät. Und einer meiner Lieblinge ist auch noch, als er weitergeht, nein, das ist das Schlafzimmer, aber darin ist noch nie etwas passiert.
Was für ein Verbrechen.
Ja, das ist so geil. Das ist
wie er immer so latent. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Sache bei dem Spruch, wo sie sagt, das ist mein Schlafzimmer, da ist aber noch nie was passiert. Das ist so ein Satz, den hätte ich auch nicht liegen lassen können.
Ja, aber dafür würdest du heutzutage echt eine Fischnase kriegen.
Ja, weil der ist schwer liegen
ja,
zu lassen.
Ja, aber muss man auch sagen, Dana Barrett ist einfach ein starker Frauencharakter, der dem entgegensteht. Also sie ist ihm nicht nur ebenbürtig, sie steht eigentlich sogar deutlich über ihn und lässt das alles in der Perlen haut auch ordentlich zurück. Daher, der hat einen ebenbürtigen Partner zum Schlagabtauschen, daher macht das Spaß.
Ja, das sehen wir ja auch im zweiten Teil, das setzt sich ja auch sofort halt. Ne? Sigourney Weaver kannst du, glaube ich, auch nicht in irgendeinem, die kannst du nicht mit irgendwie, du bist das Mäuschen oder so besetzen. Die ist einfach auch viel zu eine taffe Frau dafür.
Es sei denn, du bist in Galaxy Quest.
Ja, aber Gott, das ist ja eine andere Konstellation. Ne? Also, Galaxy Quest, der letzte gute Star Trek-Kinofilm, meinst du? ich sehe schon wieder.
Der beste.
Naja. Auf jeden Fall diese Wohnung ist einfach so typisch 80er Jahre, oder? Mit diesem kleinen Fernsehtisch und das alles. Und
Das ist sowieso immer so schlimm. Die haben alle so geile Wohnungen. Sogar Peter Venkman, der keine Kohle hat, hat eine Wohnung, so ein großes Loft in New York, wo ich immer denke, woher? Woher?
Ja, Im zweiten muss ich sagen, das ist eine Sache, wo ich immer so köstlich finde, wenn sie bei ihm dann eine Weile wohnt und er nach Hause kommt und er durch seine Wohnung geht und sagt, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und immer dachte, was hat er? Was hat er?
Sie hat geputzt.
Sie hat aufgeräumt. Ja, sie hat geputzt. Und hat gesagt, das ist so herrlich, weil es sieht aber auch nicht aufgeräumt aus. Halt, ne? Naja, sie lässt ihn ja, ne, er findet ja so nicht wirklich was und sie schmeißt ihn ja dann so ein bisschen raus. Und dann gibt es ja dann haben wir wieder dieses Thema mit dem Geld. Ne? Wir sehen die Jungs, wie sie irgendwie mit ihrem letzten Geld, nachdem sie diesen gigantischen Umzug anscheinend gemacht haben und das Gebäude hergerichtet haben, die Protonenpacks und den Geistercontainer unten gebaut haben, haben sie aber nur noch genauso viel Geld aus für das letzte Mal.
Stimmt.
Das ist auch, das mit dem Geld passt es so ein bisschen nicht. Auf jeden Fall ist es auch herrlich, dass das Venkman sagt, ich werde übrigens ein bisschen was aus der Kasse nehmen. Wir haben eine neue Klientin, die will ich warm halten. Die will ich uns warm halten.
Dieses opulente Mahl sind die Reste unserer Bruttokasse.
Genau. Aber Gott sei Dank, der erste Anruf erfolgt. Es gibt einen Geistereinsatz. Die Jungs sind davon offensichtlich von ihrem eigenen Alarm überrascht.
Ja.
Ne? Wie er sich anhört und rutschen dann, ist so herrlich, diese Stange runter im Feuer. Aber ganz ehrlich, wozu hast du auch eine Feuerwehr?
Wir hätten es alle getan, oder?
Wir hätten es alle getan. Ich muss auch sagen, es sieht auch witzig aus, wie Ray halb so im Angst, man sieht richtig, wer den Arm dran drückt, wie die dann runterrutschen und dann haben sie ja diese Spinde, wo ihre Namen dran stehen. Noch zu dritt, ne? Und gehen dann zum Einsatz und es geht in ein Hotel.
Ja, aber ich muss auch sagen, auch Janine vorher so, hä? Sie haben was? Wer? Geben Sie mir die Adresse. Und dann man sieht so richtig, sie scheint sich dann doch zu freuen, haut ihn auf den Alarm. Wir haben einen! Ich liebe diese Szene.
Absolut, absolut. Und dann haben sie, dann sehen wir sie ja auch das erste Mal in diesen geil, in diesen offensichtlich viel zu großen Uniformen. Ne, die wirklich drei Nummern zu groß sind, die aber immerhin einen Vorteil haben. Sie haben neckische Armpolster, also Ellenbogenpolster und ihre Namen sind dran geschnitten.
Dafür hat es auch noch gereicht.
Und Kniepolster. Und wir erleben halt diesen, diesen Rektor von diesem, oder diesem Chef von diesem Hotel, der sehr Geist und das darf, wir haben heute eine große Veranstaltung mit wichtigen Gästen und das darf irgendwie die Leute hier nicht tangieren, es muss irgendwie schnell und unauffällig geklärt sein und schnell auf und unauffällig, das ist genau, da sind sie genau die richtigen Leute.
Ja.
Ja. Ja. Und das Einschalten, wenn sie mit dem Fahrstuhl
da hochfahren. Da muss ich noch eine Szene vor einsetzen, mich, als die noch vor dem Aufzug stehen und dieser Typ fragt, was sollen sie denn da bitte darstellen? Sowas wie Kosmonauten? Nein, wir sind die Kammerjäger. Jemand hat eine Kakerlake oben im 12. gesehen. Das muss ja eine tolle Kakerlake sein. Sie würde ihnen den Kopf abbeißen, Mann.
Das ist herrlich, ne? Das ist herrlich. Das ist genauso herrlich, wie dass sie, als sie dann unter dem No-Smoking-Schild im Fahrstuhl stehen und sagen, ja, jetzt sollten wir mal unsere Protonenpacks aktivieren. Wir erfahren, dass die ja irgendwie nuklearbetrieben sind. Mhm. Ne? Und dann ist das Einschalten, du hörst richtig, wie die hochfahren. Und es ist toll, wie Egan Ray einschaltet und dann Egan und,
und Wangman
ja, so ein bisschen nach links gehen, was natürlich null Effekt hätte, wenn das Ding irgendwie hochgeht. Das
ist trotzdem aber schön.
Also wenn du bei mir einen Protonenpack mal einschaltest und dann ein paar Schritte zurückgehst, ne, dann mach ich mir Sorgen.
Aber auch Rays Gesicht dabei, das ist wirklich so, siehst ihn so,
schalt
so
mich ein.
Der war kurz vorm Einlullen. Also.
Ja, aber er ist auch der Typ, der richtig vorbereitet ist, allein durch dieses tolle Gerät, was er auf dem Kopf hat, was ja so ist wie so eine Art ja, Geisterfernglas.
Ja, im Endeffekt, ne? Ein Nachtsichtgerät à la Sam Fisher, aber...
Richtig, richtig. Tatsächlich hatte ich das auch, ich hatte auch das als Spielzeug.
Echt?
Ja? Ich habe leider nie das Hauptquartier gehabt, aber ich hatte Ecto 1 und ich hatte die Geisterjäger und ich hatte bei meine Ray-Figur hatte auch dieses
Ding. Ach so, ich habe mir jetzt irgendwie so einen kleinen Gregor im
Ghostbusters-Kostüm
vorgestellt mit dieser Brille drauf. Das fände ich schön, wie du dann so durch die Straße läufst. Geisterjäger!
Was heißt der Kleine? Das habe ich letzte Woche gemacht. Also, ich sag dir eins, die Ghostbuster-Outfit aus dem Film ist allein durch die Weite, das wäre mit der Star Trek-Uniform die zweite Uniform, die ich heutzutage noch draußen voller Stolz in Zügen tragen würde. Ich fordere, dass nicht nur Leute von der Bundeswehr gratis mit der Bahn fahren dürfen, ich fordere auch Leute in Sternflottenuniform und im Geisterjäger-Outfit. Weißt du? Und die sind so schön weit, weißt du, man sieht's förmlich, da passe ich vielleicht irgendwann rein. Wenn ich naja, auf jeden Fall machen sie das, was man in solchen Filmen immer macht, man verteilt sich um, ich zitiere Peter, genau, damit wir noch mehr Schaden anrichten können. Vorher gab es ja schon diesen Angriff auf dieses, auf diesen Wagen von der Dame, die da geputzt hat, ne, weil es gab eine Bewegung. Wir sehen dann zum ersten Mal den Protonenstrahl, der offensichtlich auch eine sehr destruktive Wirkung hat, indem er halt dieses Ding komplett zerschießt. Und danach gibt es ja dieses, wir sollten uns aufteilen. Ja genau, damit wir mehr Schaden machen können. Genau, und dann sehen wir zum ersten Mal Slimer. Also der im ersten Teil noch nicht so heißt, Onion Man.
Einfach nur Onion Head.
Onion Head, genau, erst durch die Serie genau. Hat er dann den Namen Slimer bekommen, genau. Da sehen wir ihn zum ersten Mal und ganz ehrlich, Slimer ist doch voll animiert, oder? Das ist doch eine computeranimierte Figur,
nein.
Oder?
Das sieht man auch in The Movies That Made Us. Das ist ein Typ, und also Typen in einer Art Gummikörper, sonst schwarz gekleidet, die damit rumwabbeln. Ach, und das wurde reinkopiert, das ist da so drüber gelegt. Das siehst ja, das Bild ist immer so ein bisschen durchsichtig. Und das Schöne ist, im ersten Teil hat Slimer noch Arschbacken, das ist mir nie aufgefallen.
Stimmt, ja, stimmt. Aber das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Ich hatte tatsächlich gedacht, ich wollte jetzt die Diskussion anfangen, ob nicht eher Slimer die erste voll animierte Computerfigur ist. Aber dann war es nicht. Ich muss diese Doku mir nochmal ansehen, weil das habe ich irgendwie verpasst, diese Stelle.
Nee, das war, da siehst du sogar, wie sie das aufnehmen, sagten, das konnte man nicht bewegen. Deswegen, wenn er sich bewegen sollte, mussten wir die Kamera bewegen.
Naja, wir sehen ja, wie Slimer da halt am Essen vergeht auf dem Tisch und dann, ja, flieht halt. Mhm. Egan stößt mittlerweile auf einen Menschen,
den, und stupst ihn an. Ja, weil das ist schon ein sehr alter Mann.
Ja, aber weißt du was? Er vertraut halt seinen Augen nicht. Und der Messung offensichtlich.
Naja, der Typ sah schon, auch noch der Typ sah schon so ein bisschen aus, als ob er schon vielleicht ein bisschen länger tot war.
Super. Und Wankman begegnet, sieht er dann Slimer wieder und ruft die Jungs und sagt, hier, ich hab ihn. Ja, versuch ihn mal da zu halten. Und
in es starrt mich den, an.
Es starrt mich an. Gibt's den Schleimangriff? Slimer kommt direkt auf Wankman zu. Die Jungs kommen angerannt. Und wir sehen Peter, der da voll eingeschleimt ist, da hatte er anscheinend noch nicht die Vertragsklausel, die er im zweiten Teil hatte mit dem
Deswegen Schleim. Hat er sie.
Wahrscheinlich. Er schleimte mich voll, ist das Originalzitat an der ganzen
Geschichte. Genau, sollte ja halt, ursprünglich, ne, eine Szene sein für Vince Moore.
Genau. Aber stimmt, ja.
Der hatte vorher auch eine größere Rolle, aber das wurde alles ein bisschen zusammengestrichen. Und da war er eigentlich schon dabei. Ich glaube, das hat man. So habe ich nicht gefunden, aber man sieht es tatsächlich in der Doku kurz was aus dem Drehbuch über ihn. Der war wohl vorher ein Sicherheitsexperte. Deswegen ist er dazu gestoßen.
Ja, richtig, richtig. Ja, genau. Er war aber auch nicht auf dem ersten Cover, ne, von Ghostbusters 1. Da ist tatsächlich nur, sind tatsächlich nur die drei Jungs drauf und nicht Winston.
Ja, kann ich verstehen, dass er damals auch ein bisschen sickig war.
Ja, ja, die ähnliche Diskussion gab es ja bei dem 2016er Ghostbusters auch. Also es, eigentlich, er gehört da drauf halt, ne?
Genau.
Also, dass sie ihn da nicht draufgepackt haben, ist eigentlich, auch wenn er später im Film erst dazu stößt und sein Part kleiner ist als die der anderen, aber er gehört
halt dazu. Im zweiten hat er, ist er auch nicht die, so eine super wichtige Figur, aber im zweiten Teil ist er, hat er schon deutlich mehr Screentime und hat auch mehr gute Sprüche.
Ja, und ist halt von Anfang an dabei. Hier vergeht ja fast die Hälfte des Films, bevor er überhaupt auftaucht. Na, das ist dann halt nochmal was. Und wir sind ja dann jetzt in dem großen Ballsaal, wo diese Veranstaltung stattfinden sollte. Und da findet die Jagd auf Slimer halt statt. Und das ist so herrlich zwischengeschnitten, wie der Besitzer draußen versucht, die Leute zu beruhigen. Und drin hörst du pff, zerschlagendes Glas und all sowas. Und drin jagt man halt Slimer mit den Protonenstrahlen, was sehr geil aussieht. Und wir erfahren da ja auch etwas, was fürs Finale wichtig ist. Man darf die Ströme nicht kreuzen. Ja,
und auch etwas, was ich sehr schön fand, als sie die Tische wegräumen sollten. Wenn macht etwas, was wir, glaube ich, alle mal gerne probieren wollten. Das ist dieser Tisch vollgedeckt mit teuersten Porzellan und Bleiglas und allem. Und er versucht einfach, die Tischdecke darunter wegzuziehen, ohne dass was umkippt. Klappt nicht so wirklich, aber das wollte ich schon immer mal probieren.
Es hat auch komplett diesen Effekt, ne? Wenn man das sieht, sagt man, ja, hätte ich genauso gemacht. Ich hätte zumindest versucht halt, ne? Und wahrscheinlich hätte das dasselbe Ergebnis.
Wahrscheinlich sogar noch schlimmer halt, ne?
Genau. Wir erfahren auf jeden Fall, dass mit dem Ströme, dass das ganz gefährlich
ist. Und nicht in die Falle gucken.
Und nicht
Ich hab in die Falle geguckt.
Und ich habe auch 99 hier in die Sonnenfinsternis geguckt und ich bin immer noch nicht blind.
Sagst du.
Und was? Wer hat das gesagt? deshalb mache ich ja Podcasts und nicht YouTube.
Ich dachte immer, eigentlich läufst du so durch Nerdtime immer so. Ja, machst das so mit Echolot, orientierst du dich.
Das wäre super, wie so eine Fledermaus eigentlich. Naja, auf jeden Fall sehen wir dann auch noch etwas zum ersten Mal, nämlich die Falle, die legendäre Falle der Geisterjäger. Da noch auf Rollen. Sie wird in der Zeichentrickserie ist ja immer geworfen worden. Da ja auch, aber da hat sie ja so Rollen, was auch irgendwie logisch ist. Dann dieser Strahl und dann kann man ja mit dem Strahl des Protonen, der Protonengewehre quasi den Geist halt auch so ein bisschen bannen und bewegen und führt ihn halt in diesen Einzugsschacht der
und Falle. Und am Anfang des Films kannst du hier noch die Länge des Strahls regulieren.
Richtig, genau. Der ist sowieso sehr ambivalent. Entweder kann man ja mit wirklich schießen oder man kann halt auch damit jemanden fangen, bannen, näher holen, zurückholen und so. Also das ist tatsächlich im ersten Teil noch ein bisschen, da können sie das noch sehr flexibel einsetzen auf jeden Fall. Und wir sehen halt, als die Slimer gefangen haben, den legendären Satz, er ist fix und wir sind Foxy. Habe ich nie verstanden damals. Aber war gut.
Ja, ich finde es so schön, als sie da rausgehen, er das dann berechnen will. Der fängt mir. Ja. Nee, das zahle ich. Ja, dann lassen wir ihn sofort wieder frei. Aber ich fand's.
Oh, diese Masch, die Falle. Quallen, ne?
Also, man sieht so richtig, dass es ekelhaft ist und stinkt. Aber mein Gott, ich such's mal kurz raus. Ich habe mir extra rausgeschrieben, wie Ray es nennt. Sir, das, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen befokusten, nicht terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse 5 uns nennen. Und einen echt ekelhaften dazu.
Ja, super. Und das Ding qualmt so absurd viel. Und dann, nein, bringen Sie es weg, ich zahle das. Und dann haben sie auch dieses, wir sind es, die großen, die einzigen, die Geisterjäger. Und da beginnt ja ihr Run, ne, dass sie plötzlich, da ist der Knoten geplatzt und es gibt überall Geistererscheinungen und die Ghostbusters bekommen halt jetzt ordentlich Fernsehscreentime. Da habe ich mich immer gefragt, da kann ich später so ein bisschen den Vorwurf auch verstehen, dass man sagt, ja, ist komisch, dass erst als ihr da wart, plötzlich überall diese Geister aufgetaucht sind. Ne? Weil das wird ihnen ja später vorgeworfen, ob die nicht eher dahinter stecken. Vom zeitlichen Ablauf ist es schon interessant. Und
ich finde halt auch einfach die Begründung, dass sie sagen, ja, die arbeiten mit Lichtshows, mit Hypnose und halluzinogenen Gasen. Ja, ich glaube, so würden die Leute auch reagieren.
Ja, ja, klar. Und heute, auch in diesen heutigen Zeiten, wir sehen Dana, die diese Fernsehwerbung quasi guckt und die Fernsehberichterstattung über die Ghostbusters. Und da auch schön, so wie Weiland, wir heute in Quarantäne. Zu Hause sich sportlich betätigt. Ja, und sich sportlich betätigt. Gut, das machen wir nicht, aber das prüfen die nicht. Ne? Aber trotzdem ist diese ganzen Szenen, die wir jetzt sehen, wie sie einzelne Geister jagen, durch die Stadt rennen, auch mal mit einer Weihnachtsmütze auf oder irgendwie da paranormalen Ergebnissen nachjagen.
Und du siehst so Zeitungscover und hörst Radioberichte, wie sie dann in dem Club danach noch mit den Damen rumgetanzt haben, die ganze Nacht.
Das ist super, sie tanzten die ganze Nacht noch mit den Mädels in dem Stripladen, in dem sie vorher den Geist weggeschnappt haben. Und schön ist auch, Zeitung US Today, Ghost Fever Grips.
Ja, aber ich muss sagen, als das dann kam mit diesen Stripperinnen, Dana Barrett hört das ja übers Radio und ich finde dieses Grinsen, dieses wissende Grinsen, da siehst du schon, das ist schon so eine gewisse freundschaftliche Verbindung mit den Jungs. Also man, durch diese paar Szenen wird wunderbar, aber auch emotional vermittelt, dass auch eine gewisse Zeit vergangen ist, dass sie nicht innerhalb von ein paar Tagen ihr Problem gelöst haben, sondern, naja, es ist ja halt auch ein etwas größeres, dass da Zeit vergeht. Also das fand ich gut.
Es ist halt lieb. Es ist halt liebenswert, die sind halt liebenswerte Kerle. Das siehst du auch. Legendär ist immer dieses, ich finde auch dieses Timecover super, wo die dann, weißt du, Ghostbusters, Supernatural Success Story, wo die dann so mit der Hand nach vorne da nebeneinander stehen und so eine Willkommens- oder Handreichungsgeste auf dem Cover machen. Das ist toll. Ne? Und man merkt halt auch, die Einsätze werden halt immer mehr, die Jungs sind halt komplett fertig und deshalb abends mal auch früh im Bett. Ne? Und Ray hat da tatsächlich eine Szene, die ich damals gar nicht so kapiert habe, weiß ich noch, mit dieser sehr hübschen Dame, diesem sehr hübschen Geist. Ja,
im Konföderationsoutfit eines Generals.
Ja. Ja, genau. Es ist halt ein Traum, den er hat, und sie macht ihm halt die Hose auf, rutscht nach unten und wir sehen halt hier die Augen. Ja, tatsächlich weiß ich noch, dass ich das damals nicht verstanden habe.
Ja, ich fand einfach nur den Gesichtsausdruck lustig. Jetzt wissen wir, Geister-Blowjob.
Die Blowjob-Jäger. Nein,
aber die Olle hat sich ja später für den Playboy ausgezogen.
Richtig. Es gibt ja auch irgendwie noch alternative Enden, die nicht so richtig gedreht wurden. Und da sollte aber in einem der alternativen Enden, sollte er sich wieder mit ihr treffen. Mit dem Geist. Da müssen sehr lachen. Da gab es für jeden irgendwie noch so ein bisschen, hier Dana und Venkman sind zusammen und so. Und für jeden gab es da noch irgendwie so eine Abschlussszene und seine Wahrheit, dass er sich wieder mit ihr getroffen hat. Irgendwie so zumindest in einem Traum.
Also, oh, schön.
Ja, aber eigentlich eine total mutige Szene eigentlich für weiß ich nicht, 1984,
das ist
oder?
Auch, glaube ich, das Ding, weil das Ding ja mit so einer heißen Nadel gestrickt wurde. Auch 84 konntest du dir noch ein bisschen mehr leisten, was sowas anging. Aber ich muss einfach sagen, ich glaube, weil der Film ist ja wirklich kurz bevor er in die Kinos kam, ist er fertiggestellt worden. Ich glaube, da hatte keiner Zeit, das alles richtig zu sichten. Und ich sag mal, der Typ, der Ivan, der das gemacht hat, der hat vor solche Hits abgeliefert. Der hatte einen Vertrauensvorschuss. Und guck dir doch mal die anderen Filme an, die der mitgemacht hat. Ja, ja. Ich glaub mich, knutscht ein Elch und so weiter. Da war auch immer schon sehr viel anzüglicher Höschenjäger-Humor drin.
Ja, ist alles die Saturday Night Live-Geschichte. Aber ich hatte immer gedacht, weil das auch so ein bisschen so wirkt, als wenn sie schon damals so ein bisschen Spielzeug dazu verkauft haben. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Szene so ein bisschen durchgerutscht ist. Vielleicht ist die dem einen oder anderen Sensor einfach nicht aufgefallen. So wie uns.
Naja, es wird halt auch kein Sex gezeigt. Und ein Kind kannst du einfach sagen, ja, der wird irgendwie gekitzelt oder gegruselt von dem Geist, weil du siehst ja nichts. Als Erwachsener verstehst es, aber es ist so geschickt gemacht, dass du als Kind, du findest es lustig, aber du weißt nicht, was passiert. Du denkst auch gar nicht und fragst, Papa, Mama, was machen die da?
Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir erleben dann ja noch so ein bisschen Gespräche darüber, dass halt die Geister, dass es halt immer mehr werden und auch die Einsätze immer mehr werden. Also irgendetwas zieht sie halt an. ne, und den guten Venkman zieht aber die gute Dana an. Der trifft sich mit ihr in, quasi in der Stadt. Sie ist da mit irgendeinem so Typen unterwegs. Von ihrem, wir erfahren ja auch, was sie beruflich macht, irgendwie auch schon sowas wie mit Kunst in einem, ja, also ist irgendwie der Kunsttätigkeit. Mhm. Und ich fand immer dieses, wie er auf sie zugeht, mit diesem auf einem Bein hüpfen, irgendwie. Das wirkt sehr improvisiert, aber ich fand das irgendwie immer.
Ich meine,
cool.
Sie ist Cellistin, ne?
Ach, stimmt. Da ist sie noch Stimmt, du hast recht. Da ist sie noch Cellistin. Erst im zweiten Teil ist sie ja dann.
Da will sie, ne, dann wieder zurückkehren, hat aber, um sich mehr um ihren Kind, um ihren Sohn, das, genau, der heißt wie eine Ente, die Arme.
Ja, richtig.
Um sich Donald da mehr drum zu kümmern, hat sie eine ganz vertrauensvolle Aufgabe, wo ich auch gesagt habe: Ja, ist klar. Nein. Aber ja, da ist sie ja noch mit einem, ja, einem Orchesterkollegen da am Gange, ja.
Ja, genau. Und Peter reagiert dann halt auch entsprechend. Und aber er erzählt ihr so ein bisschen was, was er herausgefunden hat, was ihr Kühlschrank ihr erzählt hat und wer Sul ist. Ne, und wir erfahren halt, dass, ne, dass er eine sumerische Gottheit war, die nicht gerade sehr beliebt gewesen ist. Auch Sul, der Zerstörer. Ja, großartig. Also ein bisschen, kriegen ein bisschen Background und da merken halt oder hören halt, oh, der ist natürlich, ui. Ne? Und dann lernen wir ja Winston kennen. Ne? Und Winston wird gleich eingearbeitet und da sehen wir auch den, den Quarantäne.
Den Geistercontainer. Geister im Prinzip.
Der Geistercontainer, der, da hat mich tatsächlich die Zeichentrickserie verdorben, weil er in der Zeichentrickserie war der immer voll groß, ne?
Ja.
Voll großes Teil. Und da ist es ja nur so ein kleineres, ein deutlich kleineres Ding an der Wand.
Ja, wir wissen halt nicht, ne, was dahinter ist. Die haben es geschickt gemacht. Das kann auch dahinter, ja, eingemauert
mit
sein.
Der Mauer.
Du hast halt einfach nur diese,
ja, ja,
Öffnung.
Kann sein, aber eigentlich ist es ja nur auf die Wand dran geklatscht.
Nee, natürlich.
Halt, ne? Klar. Natürlich, aber ich hatte da
und
immer
die Protonenpacks schießen gar nicht echt. Ich bin enttäuscht. So.
Ja, das stimmt, aber ich fand es immer schön, wenn er ihm zeigt, wie man so die, was das so diesen mechanischen Vorgang ist, wie man die Falle in diesen.
Aber weißt du, was wir noch vergessen haben, was ganz, ganz wichtig, eines der wichtigsten Mitglieder des Teams? Ecto,
ja,
1.
Ecto 1,
dieser,
ja,
alte
Ecto
Krankenwagen, 1, noch so hinten nur mit so Finnen, ja, von den Dingern wurden nur 100 Stück gebaut. Und ich finde es so schön, als, ja, dieses Teil mit Sirene aber noch schwarz und geflickt ohne Ende davor die Wache fährt und Wankman so, nein, sie können hier nicht aber. Ja, ich habe das gekauft. Also, der ist noch ganz gut in Schuss. Wir müssen nur den Motorblock machen, die Aufhängung, die Karosserie. Aber es war ein Schnäppchen.
Ja, definitiv. Und es sieht einfach geil aus. Und es ist einfach so ein so ikonenhaftes Fahrzeug wie auch der DeLorean.
Ja, und es passt auch einfach. Das Ding ist eigentlich eine Schrottmühle. Sie haben nicht viel Geld. Aber dass natürlich sich Ray, der doch die Begeisterung eines Kindes hat, sich so ein Teil kauft mit Heckflossen und allem, das war so klar.
Ja, passt. Passt. Und wie er da auch dran, du siehst ihn ja auch dran arbeiten, auch Winston siehst du dran arbeiten, ne? Also, das macht schon Sinn, ne, dass die das Ding umgebaut haben, dass die brauchen das ja zum Transport von sich und aber auch von den ganzen Geräten, die haben, ne, die Protonenpacks und was die sonst noch haben. Ne? Also, das passt schon, ne, das ist schon glaubwürdig, dass sie dann so ein großes Teil dabei haben. Und das ist schön, dass in solchen Filmen eigentlich uncoole alte Autos, die keiner mehr auf dem Schirm hatte, zu solchen coolen Sachen gemacht werden können, ne?
Definitiv.
Das ist definitiv. Und wir lernen dann ja den Hassgegner, den menschlichen Hassgegner kennen, den guten Walter Peck von der Bundesbehörde. Und der will den quasi der will den Laden zumachen, will halt, kommt halt vorbei, ne, möchte halt Informationen und ist halt schon, man merkt von Anfang an, ja, unsympath und unter dem Vorwand des Umweltschutzes möchte er halt sich das alles mal ansehen und ja, er wird im Prinzip ja ein bisschen abgewürgt.
Ja, aber ich fand es, ne, auch sehr schön, dieses zeigen Sie mir denn jetzt Ihre Verwahreinheit? Nein. Und warum nicht? Weil Sie das Zauberwort nicht gesagt haben. Und wie? Dr. Venkman, ist denn das Zauberwort? Bitte, Sie haben nicht bitte gesagt.
Ja, aber auch, dass er es nicht wusste, dass der so total sozial awkward ist, dass er selber nicht auf. Ich meine, wenn dir einer sagt, wie heißt das Zauberwort, da weißt du doch, dass der von dir bitte hören, ja, möchte, oder? Na, also, dass der so total weggeschickt wird. Das ist herrlich und dieses Aufeinander, diese paar Szenen, die haben, aber dieses quasi Duell-Pack gegen Venkman, da treffen halt wirklich zwei Welten aufeinander halt, ne?
Ja.
Ne? Und da unten, muss ich sagen, hat mich das Gespräch, was wir parallel dazu unten haben, während sie alle rauchend, kippisch mauchend am Quarantäne.
Die Twinkie-Diskussion, ne?
Mit die Twinkie-Diskussion, nämlich was ist mit der Energie, was ist mit der Geisteraktivität? Als wir angefangen haben, war die so groß und in letzter Zeit wäre das jetzt ein etwa 30 Meter großes Twinkie. Ne? Das wäre ein Riesentwinkie. Also wie Ihnen das damit vergleicht, dass die Geisterpopularität, also die Geisteraktivitäten extrem zugenommen haben und das auf etwas hindeutet, was nicht gut ist. Und wie geil, obwohl wir das jetzt schon gehört haben, wenn Wankman dazukommt und alle sagen, ja, sag ihm, erzähl ihm das mit dem Twinkie. Was ist mit dem Twinkie? Also wir kennen das ja schon, aber es ist herrlich, ja, wie sie die Figuren mit einbeziehen.
Ich habe es gerade mal nochmal rausgesucht. Naja, sagen wir mal, dieses Sandtörtchen hier repräsentiert die normale psychokinetische Energie im Bereich von New York. Laut der letzten Ablesung von heute Morgen würde das Sandtörtchen eine Länge von ungefähr 10 Metern und schätzungsweise ein Gewicht von 600 Pfund haben. Das wäre aber ein Sandtörtchen.
Ja, richtig. Und wenn, wie gesagt, dann Wankman kommt, erzähl ihm das mit dem Sandtörtchen. Ja. Was für ein Sandtörtchen. Das ist toll. Dann sind wir wieder bei Dana. Nacht ist es hier mittlerweile. Wir haben wieder eine Tully-Szene, der sich wieder aufsperrt. Natürlich. Ne? Und jetzt kommt tatsächlich eine Szene, die mich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, die ich wirklich total gruselig fand. Nämlich, wir sehen ja den Horrorhund.
Ja.
Ne? Wir sehen den Horrorhund und nicht nur den Horrorhund, wir sehen vor allen Dingen eine Szene, die wirklich gruselig gewesen ist, nämlich, dass die Monsterhände quasi aus dem Sessel rauskommen, auf dem Dana sitzt, sie festhalten, sie ihr sogar den Mund zuhalten und dann der Sessel Gas gibt.
Ist dir mal was aufgefallen? Ich würde noch mal raten, die Szene ganz genau anzugucken und wo die eine Hand sehr präsent und mit Genuss hingreift.
Ja, ich weiß. Sie, sagen wir mal so, ihr gesamter Körper wird festgehalten, sagen wir es mal so, ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gruselig ich das auch mit den Händen aus diesem Sessel rausfand, ich muss immer lachen, wenn der Sessel Gas gibt. Jedes Mal. Ich habe da so eine kindliche Freude dran, wenn das Ding Gas gibt und tatsächlich mit ihr abgeht. Man sieht ja auch noch, wie sogar der Teppich da irgendwie Wellen schlägt, der dann aber weg ist, als sie dann auf die Tür zurast. Da ist der Teppich, der vorher noch so Wellen geschlagen hat, ist dann plötzlich.
Ich muss tatsächlich gestehen, bei dieser Gasgipsszene muss ich heutzutage immer noch an die Dinos denken, mit der Oma, die dann auch ab und zu mit ihrem. Ja, sie hat ja auch einen Rollstuhl, der eher ein Sessel ist, so richtig Gas gibt. Da muss ich irgendwie dran denken.
Ja, richtig. Richtig, richtig. Parallel dazu haben wir ja auch den guten Tully, der sie ja vorher auf seine Party eingeladen hat, die aussieht wie eine Party der Steuerberater. Ne? Er ist ja auch irgendwie sowas. Er ist Steuerberater und es wirkt ja auch so, als wenn das sind da seine Klienten und seine Kunden und seine Kollegen und die sehen alle aus, wie, als wäre das, als können sie nachher einen schönen Lohnsteuerjahresausgleich zusammen machen.
Ja, das ist alles Klienten, dadurch kann er das mich als Arbeitstreffen absetzen.
Ja, aber die sehen alle gleich aus, mit dieser Brille und total nerdig, auch die Neuen, die dazukommen, die ihm dann die Jacke geben.
Naja, bis auf die kleine Blonde, mit der er dann tanzt. Wenn wir jetzt tanzen, tanzen die anderen mit, die ist einfach nur dumm.
Ja, aber sonst, das ist schon sehr, sehr witzig halt, ne? Auch, und dann.
Wer hat den Hund hier reingelassen?
Wer hat den Hund hier reingelassen? Genau. Genau. Und er rennt. Ja, wie war denn das nochmal? Er beschwert sich. Nee, Quatsch. Nein, der Hund, der Horrorhund, greift ja bei denen in die Wohnung an. Das ist ein bisschen. Heute ist nicht mehr so cool animiert, ne? Bis, also für den Sprung auf den Tisch auf der Party. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber er ist der Schlüsselmeister, der andere ist der Torwächter. Genau. Ne?
Aber ich sag mal,
also wenn der Torwächterhund.
Aber auch warum das nicht so gut aussieht, auch sogar für die Zeit teilweise, liegt halt daran wahrscheinlich, haben sie ja gesagt, dass viele der Special Effects Testaufnahmen waren.
Ja. Und bei der Szene, finde ich, sieht man das, wenn man den Sprung sieht von dem Torwächter auf den Tisch, das sieht wirklich
nicht sauber cool aus. Nee.
Ja, richtig. Aber dieser Move von ihm auf, er hat den Hund hier reingelassen. Dann rennt er weg. Der Hund hinter ihm her, also der Torwächter. Und er versucht ja noch so hilflos bei dem einen Restaurant an die Scheibe. Ja,
aber auch schon vorher, dass er sich wegen dem Hund unerlaubter Tierhaltung bei der Hausverwaltung beschweren wird. Ja, und dieses Haus hat wohl irgendwie da unten noch so ein, wie nennt man das eigentlich, so ein Portier. Und er hat auch erzählt, ja, irgendjemand hat sich hier wohl einen Bär gehalten oder irgendwas.
Richtig. Aber wie er da wegrennt und noch Hilfe will bei dem Restaurant und in dem Moment ergreift ihn, packt ihn der von hinten, also der Torwächter, ich glaube, ist der Torwächter, oder?
Das ist der Schlüsselmeister.
Der
Torwächter, der Gatekeeper, ist ja bei Dana.
Ist ja bei Dana,
Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Genau, der besetzt, ihn dann. Ja, ich weiß. Der besetzt ihn auf jeden Fall. Somit ist jetzt der Tully nicht mehr der Tully, wie wir ihn mal kennenlernen. Jetzt kommt er keine Steuer.
Er ist super Tully.
Er ist super Tully. Wer aber jetzt angekommen ist, ist super Wankman.
Was für eine Überleitung.
Super, Super Wegman. Der klopft mit Blumen bei der guten Dana. Und sie öffnet in einem Kleid, wo ich dir vor kurzem einen Kauflink geschickt habe. Von genau diesem Kleid und habe dich gefragt, ob ich das tragen kann. Und du hast mir gesagt, nein, du musst es.
Ja, und zwar, wenn die Corona-Krise rum ist, habe ich ja gesagt, wir nehmen eine Folge auf an einer legendären Bushaltestelle in Nordheim mit Tütenwein.
Kartonweinverkostung und ich habe das Kostüm von Dana Barrett.
Aus und ich spiele den Schlüsselmeister.
Genau. So. Genau. Und sie fragt ja genau dasselbe, ne? Sie öffnet die Tür und sagt, bist du der Schlüsselmeister?
Nö.
Der sagt, nee, Tür zu. Naheliegend. Er klopft nochmal. Bist du der Schlüsselmeister? Ja.
Er meinte so, nein, aber ich kenne ihn. Er hatte gesagt, ich soll schon mal vorgehen.
Ja, genau. Das ist großartig. Sie kommt dann rein, sie legt sich dann quasi aufs Bett und es gibt so ein bisschen so eine Exorzismus-Szene. Sie baggert ihn gar teuflisch an, aber man merkt natürlich, sie ist besessen.
Legendärer Satz.
Möchtest du diesen Körper? Ist das jetzt irgendwie eine Fangfrage?
Ja, das ist auch so herrlich, wenn sie dann da sitzt und dann anfängt ein bisschen zu hyperventilieren und dann zu mir sagt, ich möchte dich, genau. Sie sagt ja dann auch, ich möchte dich in mir. Und sie sagt, es hört sich schon so an, als wären schon zwei in dir drin. Also es könnte ein kleines Gedränge geben. Das ist so herrlich. Und dann diese Szene, wo sie plötzlich über dem Bett schwebt und er erstmal unter ihr fühlt, ob da irgendwas ist. Ich muss jedes Mal, kann ich mal kurz mit meiner Freundin sprechen, obwohl ich mich da immer so ein bisschen gefragt wird, weil ja alle schon so tun, als wenn die zusammen wären. Und eigentlich kann man das nicht schließen, dass die zusammen sind. Sondern, also bisher aus den Szenen ist das eher so ein bisschen, er ist interessiert, sie vielleicht auch so ein bisschen, aber dass die beiden zusammen wären, weil alle immer so tun, als sagen, deine Freundin und er sagt ja auch hier, meine Freundin.
Ja, es ist so ein bisschen neckisch, glaube ich.
Ja, so richtig. Also die hatten nie willentlich, sah man, dass die zusammen.
Aber wir wissen doch.
Halt, ne?
Hier ist keine Dana. Hier ist nur Sol.
Ganz genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Szene, wo er sie dann so ein bisschen runterdrückt und wie sie dann so teuflisch grinst und nach oben guckt, das ist schon toll gespielt, auch von Sigourney Weaver.
Ich springe jetzt mal ein bisschen vor, das kommt ja erst später im Knast, aber deine Freundin wohnt hier im Eckpenthouse des Geistercenters. Sie ist nicht meine Freundin. Ich finde sie interessant, weil sie eine Kundin ist und weil sie über ihrer Bettdecke zu schlafen pflegt. 1,20 Meter über ihrer Bettdecke. Die bellt, sie geifert, sie krallt.
Ja. Aber es sieht auch wirklich geil aus, wie sie da einfach über dem Bett schwebt und er dann, das ist auch geil, nicht neben ihr stehen bleibt, sondern sich unten hinsetzt und zu ihr hochguckt und sagt, komm doch bitte wieder runter. Das ist mir letztens erst gedacht, wie geil, weil jeder andere, ich hätte vielleicht versucht, sie von oben runter zu drücken, weißt du?
Nein. Komm, du hättest dich draufgesetzt und hättest gerufen, hui!
Ja. Wenn du jetzt hochkommst, bist du wirklich allmächtig. Kann Gott einen Gregor schaffen, den er selbst nicht heben kann? Weißt du? Das ist die. Ja, weißt du? Er ist nicht weit davon entfernt, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich muss ein Bild malen, wie du auf Dana Barrett reitest. Hui!
Ja, bevor. Das kann ich dann bei meiner Verhaftung. Lassen Sie die Frau los, die Wahnsinniger. Nein, auf jeden Fall sind wir auch bei Tully, der ja jetzt mittlerweile der Schlüsselschmied, der Schlüsselmeister ist und mit angefängt mit dem Pferd zu reden und ihm von seiner baldigen Befreiung.
Alle Sklaven werden befreit werden.
Das ist total super, dieses Pferd mit diesen Augenklappen.
Ja, Rick Romanus spielt auch so genial. Der hat ja auch diese Rolle komplett geprägt. Er hat entschieden, wie es laufen sollte.
Ja, klar.
Er wollte ihn halt so total nerdig und awkward spielen und Rick Moranis ist halt auch ein genialer Schauspieler und der wäre uns ja auch viel länger erhalten geblieben, hätte es nicht diesen Todesfall seiner Frau gegeben, nachdem er sich zurückgezogen hat, um für seine Kinder zu sorgen. Und dann hat er eigentlich nur noch Sachen gespielt, wo er gesagt hat, ja, stehe ich voll hinter oder dementsprechendes Geld, aber meistens eher nur für das stehe ich dahinter. Und deswegen war der auch lange Zeit weg vom Fenster, aber es ist eigentlich ein grandioser Schauspieler.
Ja, definitiv. Definitiv, wie er jetzt auch verhaftet wird, also beziehungsweise er wird ja gleich in der Zwangsjacke quasi, warum auch immer, Igen vorgeführt. Ne? Es geht ja nur darum, dass er auch ins Geisterjäger-Hauptquartier.
Naja, ich kann es verstehen. Ja. Die haben auch gesagt, ja, ich glaube, das ist eher jemand für euch. Ja klar, der redet davon, er ist der Schlüsselmeister, seine Augen glühen ab und zu. Da würde ich das dann auch vielleicht bei den Geisterjägern abgeben.
Ja, das sind schon so Indikatoren, wie ihn das auch sofort behandelt, indem er ihm so einen Helm aufsetzt, um seine Gehirnströme
zu. Ja, und dann siehst du dann halt noch mal, deswegen wurde das ja vorher auch mal gezeigt, die Wärmebildkamera, wo du dann anstatt seines Kopfes
den
Kopf des Höllenhundes siehst. Und die Höllenhunde sind ja eine Idee gewesen, dass das die Körper übernimmt. Das ist ja von Sigourney Weaver gewesen. Weil sie meinte, wäre es nicht toll, wenn ich einer dieser Hunde wäre. Und dann ist sie bellend und geifernd auf dem Boden rumgekrabbelt beim Casting.
Ja, das ist wirklich großartig. Aber sie ist natürlich auch Expertin davon, wenn dich irgendwelche fremden Wesen besetzen. Ne, das darf man halt auch mal nicht vergessen. Ja. Halt, ne? Ja, auf jeden Fall ist dann ja auch so ein bisschen, ja, gibt es die Kommunikation zwischen quasi Venkman und Egan, ne, weil beide ja jetzt mit Leuten zu tun hatten, Torwächter und Schlüsselmeister, ne? Da ist man mal kurz am Connecten, was da los ist. Und wir sind ja dann noch, haben wir dann noch eine Szene, sie ist klein, aber ich finde sie toll, nämlich wenn Ray und Winston sich über das Ende der Welt unterhalten, wie das wohl ablaufen würde, und über die Times Square, über die Brücke fahren und sich dann, wenn die Toten sich erheben und pipapo.
Ja, ich habe mir die Szene extra rausgeschrieben, Mama, ja.
Oh, ist toll, ne? Ist toll, und er dann sagt, ja, ich mach mal ein bisschen Radio an. Ne? Also, weil die beiden sich sichtlich unwohl fühlen, und das sind so ernste Szenen quasi. Ja, in
das charakterisiert sie auch wieder. Darf ich die kurz vorlesen? Weil ich habe die extra rausgeschrieben, weil ich die auch toll fand.
Klar.
Erstmal siehst du auch, dass Ray sich mit der Bibel auskennt, und du siehst, dass Entschuldigung, dass Winston halt ein wirklich sehr christlicher Mann ist. Sag mal, Ray, glaubst du an Gott? Ich bin ihm nie begegnet. Aber ich tue es, und ich liebe den Stil von Jesus. Dieses komische Dach ist aus dem Magnesium-Wolfram-Legierung. Mir fällt dazu die Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 ein. Wenn die Toten sich aus den Gräbern erheben. Und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel, und da kam ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein ehrender Sack, und der Mond ward wie Blut. Das jüngste Gericht.
Ja.
Das jüngste Gericht. Jede Religion hat seinen eigenen Mythos über das Ende der Welt. Ray, ist dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, dass der Grund ist, dass wir so viel beschäftigt sind, der ist, dass die Toten sich aus den Gräbern erheben? Und dann kommt so, ach, wie wär's mit etwas Musik? Ja,
das ist toll, und das ist großartig. Das ist wirklich nur eine ganz kleine, aber sehr, sehr wichtige Szene. Auch diese Charakterisierung der beiden, und auch der Song, der gespielt wird, der dann geht ja überall in diese Kamerafahrt, wo du siehst, wie Actor 1 wirklich über diese
Und diese Einstellung, ich finde die so beeindruckend, die ist schlicht, die trägt eigentlich nichts bei, aber ich finde, die ist so toll gemacht, so im Halbdunkel, du siehst die.
Und du siehst New York im Hintergrund,
und die Sonne ist schon so eigentlich so ziemlich am Untergehen, aber das ist so toll fotografiert, ich finde die jedes Mal wieder schön.
Mittlerweile, apropos nicht mehr ganz schön, ist nämlich der gute Walter. Peck ist wieder da, diesmal mit Unterstützung von der Polizei, und er will jetzt durchsetzen, dass er sich diese ganze Lagerstätte, darum geht es ihm ja, um diese ganze Lagerstätte für die Geisterjäger mal ansieht, und er hat auch jemanden von den Stadtwerken dabei und möchte quasi den Strom abschalten, warum auch immer. Er verlangt Zugang zu den Einrichtungen, und ihn versucht ihn noch so ein bisschen zu überzeugen, dass das eine ganz, ganz blöde Idee ist, aber der gute Walter ist befiehlt, schalten Sie hier ab. Hier, wir machen hier zu, hier, das sind Umweltsünder, und schalten ab. Was für eine dumme Idee.
Ich habe auch immer das Gefühl, warum? Der Typ hat sonst nicht viel zu tun in New York und nicht viel zu sagen. Ja. Jetzt hat er da etwas, wo er mal aufkacken kann, und deswegen greift er da mit voller Gewalt durch. So habe ich diesen Charakter irgendwie eingeschätzt. Der ist so wirklich so, endlich habe ich mal was zu tun. Jetzt aber.
Was ich aber cool fand, ist, dass der Polizist, den er dabei hat, ihm auch Kontra ein bisschen gibt. Hey, sagen Sie mir nicht, wie ich meinen
Füllfederhalter.
Füllfederhalter. Das ist super. Nein, das ist toll, dass es nicht einfach nur so der Handlanger ist, ne, sondern ihm tatsächlich auch ein bisschen Kontra gibt. Und natürlich der Techniker, der dann jetzt den Strom abschalten soll, und wo Wankman kommt mittlerweile ja auch dazu und versucht auch, ne, damit, ich kann es bestätigen, dieser Typ hat absolut
keinen Schwanz. Das kommt später. Aber der Techniker fand ich auch gut, dass er auch wirklich ehrlich war. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist.
Da habe ich mich auch gesagt, das ist eingekaufte Fachkompetenz. Und das ist deine einzige Funktion, den Hebel umzulegen. Und da habe ich gelernt, wenn man diesen Hebel einmal umgelegt hat, man kann ihn anscheinend nicht wieder zurück umlegen. Weil dann geht ja sofort das Öffnen quasi des Geisterquarantäners los. Dieses Feld bricht dann irgendwie zusammen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum haben sie den Schalter nicht einfach wieder, weil sie merken ja sofort, das war eine dumme Idee. Das Licht fängt an zu flackern, alles fängt an zu beben. Der Typ sagt ja auch, warum ist es nicht möglich, nochmal den Hebel wieder umzulegen?
Ich denke mir auch, okay, da war wahrscheinlich die Sperre schon weg. Aber ich denke mir, wenn das da schon reicht, dass das Ding nur ganz kurz ausgeschaltet ist, wieso haben die da keinen Notfallgenerator? Weil am Anfang kann man es noch halbwegs verstehen, aber zum Schluss haben die ja schon so gut Geld gemacht, dass die da sicher mal einen Generator oder wenigstens in Anführungsstrichen Akku, also ein Energiespeicher,
Backup,
dass das Ding auch mal im Falle eines Stromausfalls, was ja ab und zu mal in Amerika,
New York ist,
oder haben die selber einen Generator, damit sie nicht davon abhängig sind und deswegen der Schalter, aber dann hätte ich immer noch einen Notgenerator.
Ja, ich hab mir aufgeschrieben, denen fehlt einfach eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, schlicht und ergreifend. Ja, das Ganze ist ja fahrlässig eigentlich. Und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, wie schnell das geht, ist schon einfach ein Gut, das ist halt dem filmischen
an sich geschuldet. Hatte Peck ja recht, die waren fahrlässig.
Ja, im Prinzip ein bisschen, hat er recht, ein bisschen komisch, dass er das so über diese Umweltschiene gemacht hat und es gab ja auch gar keine Beweise dafür, nur dass sie die, also einerseits irgendwie glaubt er nicht so richtig dran, dann sieht er das aber als eine Riesengefahr und dann ist Abschalten von etwas, was du nicht einschätzen kannst, was es
ja, er denkt doch auch, dass die da Giftmüll entsorgen.
Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall ist ich finde diese Szene großartig, dass das Licht so flackert, alle rausrennen, dann der Container quasi hochgeht und die Geister, dass das Dach aufbricht, ne? Also wie so eine Art wie so eine Geisterfalle, eine riesen Geisterfalle, aus der jetzt die ganzen alle wieder rauskommen, wie sie vorher reingesaugt wurden und quasi sich über New York verteilen. Und das hat so einen ganz, ganz eigenen Stil, finde ich. Weißt du, so mit der Musik, die wir dann so hören und wo du siehst, dass die ganzen Geister jetzt in die Stadt.
Und wir sehen auch Egan mal richtig emotional, als dann nämlich der Peck sagt, ja, und die sind daran schuld. Und dann das erste Mal, dass du wirklich eine Emotion bei Egan siehst, er versucht ihn zu strangulieren.
Sie sind doch wohl nicht ganz dicht. Ja, und es zu dieser Schlägerei kommt mit ihm. Das ist toll, dass Venkman ihn aufhalten muss fast schon. Das ist voll beeindruckend. Ja, und dann haben wir diese Geisterszenen, ne, wo ich auch immer, ich glaube, da ist ja auch die Szene, wo wir sehen, dass die Geister halt jetzt wirklich die Stadt terrorisieren und dieses Symbol, diese Explosion, ist dann halt für die gute Dana, aka der Torwächter, das Symbol, das Zeichen, jetzt geht's los, jetzt können wir das Tor öffnen. Können wir
Weil auch diese ganze Geister auf dieses, wie haben wir es schön genannt, Geistercenter zuströmen.
Ja, das sieht toll aus, das sieht großartig aus. Währenddessen die Geisterjäger ja im Gefängnis sitzen und auch eine ganz tolle Szene. Sie haben im Gefängnis, hat man ihnen aber noch die Karten, die Baupläne gelassen von dem Haus. Und wir erfahren einiges, wir erfahren so ein bisschen Exposition. Ne? Und zwar halt, ne, dass dieses Gosa-Anbeter und die haben das Haus gebaut und das war jetzt Antenne gedacht, irgendwie das Tor aufzustoßen.
Kalt vernietete Tragbalken mit Kernen aus reinen Silen.
Ja, und das Tolle ist der Satz. Ja, du willst mir sagen, heutzutage baut man das.
Ja, sie bauen es nicht mehr so wie früher, ja.
Nein, das hat niemals jemand so gebaut.
Entweder war der Architekt ein Genie oder ein amtlich beglaubigter Wahnsinniger.
Ja, und wie er ihm noch so ein bisschen an den Kopf schlägt und dann auch sagt, du hast immer geschwänzt, oder? Ja, tu einfach mal so, als hätte ich überhaupt keine Ahnung von Architektur, von Bauweisen, von.
Du hast aber auch für die anderen Leute da, das ist ja eine große Sammelzelle, da drumherum stehen und ganz neugierig und wie auch Peter da so steht. Na, habt ihr es jetzt alle verstanden, ja?
Ja, das Schöne ist halt, wenn die wirklich darum schon, dass ja immer bedrohlicher wird, ne, mit dem, das ist das Tor und dann kommt Gosa, alte sumerische Gottheit und ne, riecht nach Ärger. Und es wird ja immer bedrohlicher, was er dann so erzählt mit Menschenopfern und Pipapo. Und diese ganzen Mitgefangenen kommen ja auch näher und bilden dann einen großen Kreis um diese Pläne. Und dann denkt man dieses, wer hat Angst? Ja. Ne? Also so, das ist super, das ist total lustig auch, obwohl es halt so der Ernsthaftigkeit der Szene keinen Abbruch bringt. Das ist so ein bisschen Geigenhumor hat das.
Ja, ne? Also jetzt ist die Situation ist einfach so absurd, dass das angebracht ist. Das ist einfach so entfernt von jeglicher Realität, dass man sich vorstellt, jetzt kommt ein alter sumerischer Gott, der ein Gebäude, was quasi als gigantische Weltraumantenne gebaut wurde und Geisterenergie nutzt, um ein Dimensionstor zu öffnen. Also entweder wird man verrückt oder man reagiert so, glaube ich.
Genau. Und ich muss auch sagen, ich fand auch die Explosion an dem Gebäude super. Ich finde immer noch ikonenhaft diese Szene, wo Dana Barrett in ihrem
Sessel
sitzt, in diesem Kleid. Und die ganze Häuserwand hinter ihr ist
weg. Siehst auf den Central Park.
Und du siehst den Central Park und die Silhouette von New York. Und du siehst auch auf dem Boden, dass da ganz viel Trümmer liegen. Und dann kommt Tully ja an. Tully ist ja mittlerweile, er war ja vorher bei Egan im Geisterjäger-Hauptquartier und er ist ja mit rausgerannt, als das Quarantäne-Ding kaputt gegangen ist, ist er ja auch mit rausgerannt und für ihn war das ja auch das Zeichen, dass er sich jetzt diesem Tower nähern muss. Und er ist ja ganz begeistert, wenn er als Schlüsselmeister dann unten steht und dann sieht, wie die Geister am Himmel in Richtung dieses Towers ziehen und dann kommt er ja zu ihr hoch und die beiden haben dann die Szene, wo sie sich dann begegnen und erstmal schön das, was er sich immer erhofft hat.
Ja,
ne?
Also das wird zwar nicht gesagt, aber die haben doch garantiert Schlüsselschloss gespielt.
Ja, glaube ich auch. Sie küssen sich auf jeden Fall.
Ja.
Dann sind wir beim Büro des Bürgermeisters, den wir da kennenlernen und der sich erstmal damit beschäftigen muss, dass jetzt, mein Gott, so viele Geisteraktivitäten in seiner Stadt sind und ja, gute Pack argumentiert halt, dass er nicht schuld ist und die Geisterjäger an allem schuld ist. Die sind mittlerweile auch da und ja, und dann kommt aber noch, dann tritt noch Gott die Szenerie, ja. Also in Form seines Vertreters.
Ein Jugendfreund auch noch des Chiefs.
Ja, der Jugendfreund des Bürgermeisters und es ist der Bischof und eure Heiligkeit und wie geil auch, wenn man die Augen verdreht, oh Gott, als er reinkommt und er sagt, und wo die beiden, der Bürgermeister und der Bischof oder Kardinal oder was auch immer das ist, sich da sich begrüßen und er sagt, also offiziell wird die Kirche keine Stellung dazu nehmen. Aha.
Aber inoffiziell halte ich es für eine Prüfung Gottes.
Ja, das ist super. Und dann hat ja Winston seinen großen Auftritt, wo er sagt, hey, ne, ich habe auch den ganzen Quatsch nicht geglaubt, aber all das, was ich hier die letzten Wochen erlebt habe mit den Jungs, ne, das gibt's wirklich. Ne, ne? I'm not afraid of your ghost. Nein. Genau. Das ist toll.
Und dann kommt halt der Satz, den wir vorhin schon hatten, ist diese ganze Geschichte wahr? Und Wenkman, ja, es ist wahr. Dieser Mann hat keinen Schwanz.
Ja, der Bürgermeister glaubt ihm halt offensichtlich und Peck muss gehen. Ne? Er ist ja auch für den ganzen Scheiß jetzt verantwortlich im Prinzip. Ne? Und die Geisterjäger machen dann halt mit Ektor 1 und unter Beifall jetzt die Anfahrt in Polizeikontrolle, im Polizei.
Heute rauschen wir beim Parote.
Ja, aber weißt du, was witzig ist? Wenn man sie, du hast doch vorhin die Story erzählt mit Venkman, mit Bill Murray, wie er Harold Ramis mit einer Polizeieskorte besucht hat, ne? So da zum Abschied quasi, ne? So schließt sich manchmal der Kreis irgendwie, oder?
Schon.
Ja, so, da muss ich so, dann denken wir, klar, dass sie ihn da irgendwie da die eskortieren, damit die da schnellstmöglich hinkommen, weil man merkt ja, dass an diesem Haus, dass sich alles zusammenzieht, der Himmel verfinstert sich ja auch und Wolken.
Du, ich kann mir irgendwie so vorstellen, wie er dann bei ihm am Sterbebett saß und sagte: Harold, sie haben mich mit einer Polizeieskorte hingebracht, wie in unserem Film.
Ja. Irgendwie wäre das schön,
ja.
Oder?
So, das ist jetzt unser innerer Kopfkanon, beschließe ich jetzt. Genau.
Ja, finde ich.
Genau wie der eigentliche Captain von Reyes Nock gewesen ist. Das bleibt in meinem Kopf auch so. Das ist einfach die bessere Variante.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, wie die Hoppetosse eigentlich normal heißt.
La Sirena.
La Sirena.
Du siehst doch überall seine ganzen Meerjungfrauen.
Ja, stimmt. Ah, Star Trek Picard, kleiner Exkurs. Ja, bei der Fahrt durch die Stadt, das sieht sehr opulent aus. Die werden auch begleitet von einem Laster voll mit Militärleuten, also mit die Army ist auch da. Ne? Hat dann allerdings nicht viel zu tun. Sie kommen dann halt an wollen dann halt quasi in das Gebäude und werden aber erstmal gestoppt, indem sich eine Erdbebenspeiter auftut, das ist ein Polizeiauto und die Jungs verschluckt. Ne? Und dann ist auch eine ikonische Szene, dass sie quasi sich aus diesem Ding wieder hochwühlen auf die Straße. Ne? Weil ich dachte mir, das sah so geil aus, wie die da unten stehen und plötzlich öffnet sich die Straße und verschluckt das Polizeiauto und unsere Helden.
Da hast du halt auch diese Szene, mit der sie dir überzeugt haben, dieses Geisterjäger.
Genau, und dann kommen sie halt raus und dann gehen sie halt das Hochhaus hoch und dann kommt meine absolute Horrorszene. Ne? Der lange Gang durchs Treppenhaus nach oben. Ja. Also ich sag dir eins, da, wenn wir da wären, hätte ich gesagt, Ravi, ich halte unten dir den Rücken frei. Du musst das oben regeln.
Wie das gedreht wurde. Dieses Treppenhaus sieht noch größer aus, als es ist. Und die Musik dazu. Dim, dim, dim.
Ja, aber überleg dir das mal. Das sind, also, wie das gefilmt ist, es ist ja wie so ein Endlos-Shot. Das sieht ja so aus, ne, als wenn das wirklich so ein endloses Hochhaus wäre, ne. Und dann, ganz ehrlich, und dann mit diesen Protonenpacks auf dem Rücken, die war, es wird doch immer erzählt, dass die auch so schwer sind, Logo. Ja. Die sehen auch schwer aus halt, ne? Was für ein Albtraum damit
in so einem Hochhaus hochzumüssen. Kommentar, auf welchem Stock sind wir jetzt? Den und der, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wenn wir beim 20. sind, sag mal Bescheid, dann kotze ich runter.
Ja, das ist, ganz ehrlich, das ist super. Naja, und oben sind halt Dana und Lois, die kommen halt an. Das oben sieht schon mittlerweile aus wie ein Altar, ne? Also überall so, ja, so Steintische und Blitze und Donner und die beiden liegen da halt, die Geisterjäger kommen dann irgendwann dazu. Aber wir haben, also sie sind der Weg nach oben, ne, der Marsch der Ents, ne, der dauert ja wirklich ein bisschen, ne. Wir sehen da auch nochmal diesen tollen Shot übrigens, wie man von draußen am Hochhaus in diese Wohnung von Dana reinguckt, ne. Das sieht auch toll aus. Also da, das waren tolle Effekte.
Ja, auch teilweise sehr tolle Made-Paintings und vor allem auch diese ganze Szene oben, diese Hintergründe sind nicht nachträglich eingeführt, das sind beleuchtete Stoffbahnen und das sieht trotzdem geil aus.
Ja. Das sieht super aus. Also es sieht zwar nach Set aus halt, aber es sieht wirklich geil aus. Als sie dann auch endlich oben irgendwann also, oben ankommen und dann sind diese die Blitze und die beiden verwandeln sich halt in die Hunde, in ihre normale Figur. Genau,
und vor allem mit der damaligen Qualität noch hat das auf jeden Fall gut ausgehen. Jetzt in HD siehst du es natürlich, aber so damals Fernsehqualität oder noch damals Kino. Ich weiß noch, als das so gerade dieser Übergang war und wir haben uns Iron Man 2 im Kino angeguckt hier in Hannover. Den ersten haben wir uns auf Blu-ray reingezogen und dann den zweiten im Kino. Und das war, die hatten halt noch nicht die neuen Projektoren hier im Cinemax gehabt. Und mit meinem Co-Moderator Basti und der brüllte nur ganz laut: Unscharf!
Ja.
Man vergisst das, dass das früher für uns eigentlich noch Standard war. Und auch gut.
Ja, total. Ja, klar. Aber es sieht halt wirklich gut aus, wie die beiden sich dann unter den Blitzen in die Hunde quasi verwandeln und Wankman von der Seite guckt und sagt, meine Freundin.
Ja, sagt, ja, ne? She's a hound.
Sie ist, sie ist ein Hund. Und dann diesen Weg nach vorne, ne, wie die drei quasi auf dem Mainset, die vier nach vorne gehen. Und wir sehen ja da, Goza nochmal in Energieform quasi, ne? Und wir hören ihn ja auch, ne?
Bereitet euch auf die Ankunft vor.
Ja, und die geilen Sprüche von denen sind einfach wirklich großartig halt, ne?
Gosa ist ein Mädchen.
Gosa ist ein Mädchen. Bereitet euch, wählt. Ist es dafür mit wählt, dass
nee, das wählt das, die Gestalt, das kommt, nee, das erst, kommt noch, ne? Erst kommt. Es,
genau.
Bist du ein Gott?
Genau, und daraufhin auf diese Frage, bist du ein Gott, antwortet der gute Ray nach einem verzweifelten Blick zurück zu seinen Kollegen mit Nein.
Dann stirb.
Ja, was dazu führt, dass die Jungs mit Blitzen zurückgeworfen werden. Und auch einen schönen Satz, wenn die dann am Boden liegen, es wird noch gesagt, ich glaube, es ist Ray.
Winston Sedmore. Wer sagt und er hat damit einen der geilsten Sprüche im Film.
Wenn dich einer fragt, ob du ein Gott bist, sagst du ja.
Auch mit dieser Inbrunst, das fand ich einfach nur schön.
Das ist so super. Goza haben wir ja mittlerweile in Form dieser, in seiner, in der Form als Frau quasi gesehen. Und die Blitze und es sieht schon geil aus, ne, wie sie da so runterkommt. Es sieht auch wirklich so eigentlich nach 80er Jahre MTV Videoclip-Ästhetik aus halt, ne. Wir haben diesen Himmel, ne, wir haben dann das Licht im Hintergrund, wir haben die beiden Hunde, die neben ihr sitzen und sie streuen. Und sie sieht halt aus wie wirklich, weiß ich nicht, sie sieht irgendwie wirklich Mad Max Disco Queen.
Ich fand, sie hatte eher was von, Gott, wie heißt er nochmal, dieser Typ Musiker?
David Bowie? Ja, tatsächlich, habe ich auch gerade sagen. Jetzt, ich habe den Screenshot aufgemacht. Ja, tatsächlich ein bisschen was von David Bowie. Stardust.
Ja, hättest du sowas, auch ne? ihn hinstellen können.
Ja, irgendwie schon, ja. Ja. Und dann ist ja auch die Szene.
Sollte ursprünglich Pee Wee Herman werden.
Ja, das wäre super. Und da merken wir ja auch, die Protonenstrahlen bringen nicht immer was. Ne? Sie schießen zusammen, aber es hat keinen Effekt. Und dann wird ihnen ja die zweite Frage gestellt.
Nein. Es kommt vorher noch, dass er noch die Idee hat, ja, wir können es schaffen, wir müssen die Stähle kreuzen. Und dann war so, was kann denn passieren? Ja, totale Protonenumkehr. alles still und Venkman noch so, ah, ich liebe die Idee, lass es uns tun. Sie machen es, sie legen die Ströme übereinander und plötzlich platzt Gozer. Und die sind auch ja, total happy, so, ja. Wir hatten das Werkzeug und wir haben es getan. Ja, dann mach mal Pause. Ja. Und dann kommt halt der Satz, den du jetzt die ganze Zeit anbringen
wolltest. Wählt die genau. Form.
Eurer Vernichtung. Genau. Aber ich muss auch sagen, eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht davon, weil es wird ja so getan, als wenn sie die Ströme kreuzen, dann irgendwie alles explodiert und alle sind tot und so. Und
die Wahrscheinlichkeit war hoch.
Sie machen das ja später. Genau, sie machen das ja später auch noch. Aber es ist ja jetzt, dürfen, an was ihr denkt, das wird euch vernichten. Ne? Und dann heißt es, leert eure Köpfe, leert eure Gedanken, denkt an nichts und dann denkst du, ja, es ist entschieden. Wie? Ich habe an nichts gedacht. Winston, hast du an was gedacht? Nee, Eden, nein, mein Kopf ist komplett leer. Seht ihr, wir haben alle an nichts gedacht. Ray?
Ich habe an das Ray? Gedacht, das friedlichste und netteste aus meiner Kindheit. Etwas, was uns nie etwas antun könnte. An den allseits beliebten Marshmallow-Mann.
Marshmallow-Mann. Und dann gibt es diese Ikone, dieser ikonenhafte Gang, der Marshmallow-Mann taucht auf, geht schweren Schrittens durch die Straßen. Das sieht so geil aus, das ist so echt, das ist echt gedreht mit Puppen und Sets und das ist so toll. Und dieses fassungslose Runtergucken auf diesen gigantischen Marshmallow-Mann und das ist so ikonenhaft, wie der aussieht. Und wenn sie dann auch so, es gibt dann auch so einen Shot, wo die auch da oben stehen am Rande und auf ihn runtergucken und das sieht alles
ja.
so toll zusammenmontiert. Das ist super. Wir sehen auch da Walter Peck ja. nochmal, ne? Ne? Der nochmal so, so panisch hochkommt.
Und ich muss auch sagen, ein Kommentar davon zu ihm ist ja, ich glaube, wir sind die ganze Sache falsch angegangen. Ich meine, er ist ein Seemann, er ist in New York. Sorgen wir dafür, dass er bumsen kann, dann haben wir keinen Ärger mehr. Er und die Freiheitsstatue ja. mit Schleimantrieb wären ein geiles Pärchen gewesen.
Definitiv. Und beide haben so einen coolen Spruch. Er ist ein Seemann, suchen wir mir was. Wir sind in New York, suchen wir mir was.
Ja, hab ich ja gerade gesagt.
Und das ist eine Hafenbraut. Ja, ich sag ja. Und das ist eine Hafenbraut.
Ja. Niemand tritt ungestraft in eine Kirche in meiner Stadt. Und ein Satz, den habe ich nie verstanden, warum er da drin ist. Da brennt die Muschi. Mama, da brennt die Muschi.
Ja. Ja, das ist so komisch. Ja, das hört sich aber wirklich so ein bisschen Rainer Brandt-Schnodderdeutsch-Übersetzung an, oder? Ja. Naja, auf jeden Fall schießen sie ja auf den Marshmallow-Mann, der dann am Gebäude quasi so hochklettert.
King Kong-Style, ja.
Und setzen ihn komplett in Brand, was aber auch super ist, weil der Endkampf ja damit endet, dass, wenn sie dann nochmal die Ströme kreuzen, dass im Hintergrund der Marshmallow-Mann ja schon nach ihnen greift, wie er brennt.
Das sieht aber auch echt so creepy aus. Eigentlich ist diese Figur so lächerlich, aber als er da brennt und auf sie zuschlägt,
ja.
das hat so richtig, das ist so geil geschossen, das hat wirklich was Gruseliges fast.
Ja, total, total. Ich meine, und Ray hat ja auch recht, das sieht so harmlos aus, ne? Es ist der Michelin-Mann in Böse. Ja. Ne?
Es ist so großartig. Und das Schöne ist, der wird ja auch vorher angeteased, weil du siehst ja, bei den Einkäufen von Dana in ihrer Küche sind auch die Marshmallows ja. mit ihm drauf, wo dann auch sein Logo draufsteht, Stay Puffed.
Ja, genau, Stay Puffed. Das Puffed haben wir ja gleich noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch so ikonenhaft, wie er zum ersten Mal auftaucht, wo du einfach nur diese Schritte hörst und dieses Pfff. Puff, das ist genauso wie das Auftauchen des T-Rex in Jurassic
ja.
Park. Weißt du? Du hörst ihn, aber du siehst ihn nicht und diese schweren Schritte und dann, wie er so zwischen den Häuserschluchten von New York auftaucht. Alter, als du das erste Mal gesehen hast, das hat doch der kleine Raffi gedacht.
Jetzt stell dir mal vor, diese Szene in Jurassic Park ausgetauscht mit dem Marshmallow ja. und auch die Jagd, wo er das Auto verfolgt.
Wäre super.
Wenn einer Ahnung super. Von Special Effects hat und kann sowas machen, auch ein bisschen cheesy, vielleicht animiert, bitte tut es. Bitte. Ich will das ja. sehen.
Unbedingt. Das ist so großartig. Das ist so toll.
Und auch wieder, ja. wie der dann danach zerplatzt und dann quasi, was du siehst, ist dann geschmolzene Marshmallow-Masse, die sich über die Leute ergießt und auch über den Peck-Darsteller. Genau. Einfach so eine riesige Masse. Und der Typ wurde wirklich überschüttet, denn das ist
ja,
Rasierschaum. Da sind unglaubliche Mengen an verfickten Rasierschaum.
Ja, wie sie dann oben alle das überlebt haben und alle komplett so aussehen. Komplett
außer Peter.
Gespielt, außer Venkman. Außer Peter, so eine Coolness halt. Er hat deutlich weniger und dann holen sie Tully und Dana aus
dem Mund raus. Da sage ich mir auch schon,
Hunde.
Da hat er schon durchgebracht mit, er will nicht zugeschleimt werden. Weil ich glaube, nach der Szene mit Slimer hat er, ich glaube, die muss garantiert vorher gedreht werden. Weil du siehst in der Doku auch
ja,
die ganzen
auch.
Die ganzen Sets mit den gebauten, also auf der Tonbühne und so weiter, die wurden als letztes gedreht. Ich glaube, da hat er schon gesagt, ich lass mich hier nicht voll schnoddern. Das hat mir schon mit Slimer gereicht. Ich mach das nicht noch mal.
Ja, es ist so herrlich.
Aber es passt zu seinem Charakter, dass er da wieder so rauskommt.
Ich fand es einfach auch super, dass die nicht einfach, dass Dana und Tully sich nicht einfach nur zurückverwandeln, sondern wirklich aus diesen mittlerweile zu Stein gewordenen Hunden rausgeschält werden müssen halt. Ne?
Und Tully immer noch, ne? Also hat immer herrlich. Noch den Kopf auf.
Ja, ja, total.
Das ist so dunkel, hilf mir.
Und dann ist irgendwie so eine Szene, danach ist ja das Finale, ne? Und das Finale finde ich, also die letzte Szene, die ja in den Abspann übergeht, und das finde ich so herrlich, weil sie irgendwie so ein bisschen komisch wirkt, ne? Weil die kommen alle runter und das Volk jubelt denen zu und die feiern sich halt, ne? Und du siehst dann die Namen der Schauspieler eingeblendet und es hat irgendwie sowas wie letzter Drehtag, die Crew feiert sich halt, ne? Irgendwie, es passt so schön, aber eigentlich ist es ein bisschen ungewöhnlich für so einen Film.
Ja, und auch wie Tully da rauskommt, in so eine Decke gehüllt und er wird auch gefeiert und er weiß gar nicht, was los ist. Das war so niedlich.
Ja, du hast da irgendwie das Gefühl, du siehst da wirklich die Schauspieler und die da irgendwie abgefeiert werden und dann auch ins Auto alle steigen und wegfahren. Das ist halt das Finale quasi. Sie haben halt gewonnen, sie werden halt gefeiert. Aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie was Befremdliches, aber es passt super.
Es ist ein schöner Abschluss. Großartig. Du hättest auch den zweiten Fall nicht gebraucht, das hättest du so stehen lassen können.
Absolut. Und da ist ja auch die Szene, die ich vorhin erwähnte, wo das Publikum, wo die alle Ghostbusters gerufen haben und man bewusst halt auch so die Münder von den Leuten gezeigt hat, damit die das Studio da nichts anderes drauf machen konnte, damit die wirklich diese Rechte an dem Namen Ghostbusters halt brauchten. Ne? Auch schön sind die Priester, die übrigens permanent das Auto segnen. An der Seite die Rabbis und so. Ne?
Priester, Buddhisten, alles dabei. Ja. Es ist zwar herrlich.
Ja, ist großartig. Es ist wirklich, wirklich super. Und vor allen Dingen auch der Set, wo die dann alle ins Ecto einsteigen und wegfahren. Du siehst zu einem eine Menge Statisten. Das ist ein großes Set. Du siehst das Militär, Polizisten, Feuerwehrleute. Du siehst so, die Kamera geht zurück. Da stand auch einiges noch an Equipment. Also da haben sie schon ordentlich was gezahlt noch, ne?
Eben. Und deswegen wollten sie sich noch mal das Argument, wir drehen das nicht noch ein zweites Mal.
Genau, ja, das war super, wir können das nur einmal filmen. Ja, es ist wirklich, es wirkt so wie das Team verabschiedet sich vom quasi, ne, vom Set und so halt, ne. Aber so passt es für alle
Beteiligten. Ich könnte mir vorstellen, dass das die letzte Szene war, die draußen gedreht wurde. Weil es ist ja so, die Außenszenen sind New York, die Innenszenen sind L.A. und die Studioaufnahmen sind halt alle im Warner Brothers Studio gedreht worden.
Ja, richtig. Fällt mir übrigens ein, wir haben noch hier Reginald Val Johnson in einer kurzen Szene gesehen. Wer kennt nicht noch, wie ist die Steve Urkel-Fernsehserie? Ja. Nochmal. Alle unter einem Dach war das.
Und wir haben auch, und wir haben auch einen kleinen Gastauftritt von einem Pornodarsteller. Der Mann, der sich selbst früher einblasen konnte und heutzutage sagt, jetzt kann er nur noch die Eichel küssen.
Tja, ach, das sind diese großen Momente in der Filmgeschichte, weißt du? Ja. Die bleiben. Ach, was für ein toller Film, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist für mich wirklich so eine Magie, die dahinter steckt. Ich finde das Finale wirklich ganz, ganz großartig auch. Also der ganze Film ist toll. Ich finde, das ist einfach so ein super Origin-Film, ja. Es geht ja um, dass die sich zusammenfinden, die Geisterjäger werden, anfangen, ne, so. Und dann halt einen wirklich mächtigen, großen Gegner haben, der einen großen, großen Endkampf. Und das ist ganz, ganz toll. Goza, der Gozerianer. Wenn sie den Kult schon nach dir benennen, weißt du?
Ja, Kult der lass mich raten, Club der Gozer-Verehrer. Richtig.
Gozer-Anbieter,
ja. Der Anbieter bei eBay. Ja, ich biete Gozer an. Ah, Top-Verkäufer. Gerne wieder.
Wo, ein super netter Kontakt, jederzeit gern wieder. Super ist da die Szene, wo Wankman dann darauf sagt, ja, lass mich raten, Gozer-Anbieter, Beta. Ja, ich habe nie aufgepasst, was?
Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Sollte ja dieses Jahr rauskommen, die Fortsetzung dieses Films. Ja,
Legacy, genau. Oder?
Was hältst du davon, von dem Konzept?
Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich will nicht in Rennen verfallen, aber ich finde diesen 2016er Ghostbusters total furchtbar.
Komplett furchtbar.
Aber das Ding, ich habe irgendwie schon Bock, weil ich auch cool finde, dass Jason Reitman es macht als Regisseur und ich so ein bisschen Vertrauen in ihn habe und dass wir halt auch die noch lebenden Ghostbusters auch nochmal wiedersehen. Das haben wir aber im letzten Jahr.
Ja, ich schätze mal, die werden da auch nur Randfiguren sein.
Ja, Aber was, wo ich einfach nicht sicher bin, ob ich so, so geil finde, dieses Stranger Things-S-Ding mit den Kids. Das mag gut sein, aber ich habe es ist schon sehr, es wirkt vom Trailer her sehr anbiederisch an
Stranger Things. Hatte ich auch das Gefühl, man heute, man will unbedingt dieses 80er und mit Teenager mit Kindern kommt gut an. Und deswegen müssen wir das auch jetzt auf Kinder drehen, die mit schweren Protonenbeschleunigern durch die Gegend laufen. Und also ich hatte das Gefühl, das ist Stranger Things auf 11 gedreht. Und leider Stranger Things hatte eine gewisse Schwere, weil das ist halt Stephen King-like. Und zum 2016er, ich finde ihn auch grandios scheiße, aber nicht, wird dann wieder gern vorgeworfen, weil Frauen drin sind, weil ich fand zwei der Frauenrollen fantastisch.
Ja,
Holtzman. Holtzman und ich vergesse leider den Namen, die quasi so den Raider-Truppe gespielt hat. Die eigentliche Chefin, die seriöse Wissenschaftlerin. Klasse. Ja, ja. Dann muss ich leider sagen, Melissa McCarthy, die Frau kann Schauspielern. Das habe ich gesehen, das weiß ich, aber sie war im Endeffekt nur assig und war laut. Das fand ich shit. Und die andere, die eine starke schwarze Rolle spielen sollte, wirkte eigentlich eher wie ein Klischee-Abziehbild. Und ich fand das cheat. Die Effekte waren toll, hat auch seine Momente, aber es haben
gar nicht. Also ich habe nichts an dem Film, was ich wirklich gut fand. Also das einzig Witzige war ja schon hier den guten Thor als die neue Janine Melnitz. Da musste ich einmal schmunzeln, gebe ich zu. Ne? Bei dem guten Chris Hemsworth, aber ansonsten ist das total nichts. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, es gab keinen wirklichen Bösewicht. Ne? Ich habe nach einer Stunde erst gecheckt, dass der Typ der Bösewicht sein
sollte. Das fand ich auch gar nicht mal so schlecht, aber es war einfach so, der Film wirkt zu forciert, so richtig erzwungen, so wo der andere, der Film hatte so einen angenehmen Flow und das war so
eine natürliche Leichtigkeit.
Der wirkte erzwungen, das war schade. Also da sind auch tolle Schauspieler verschenkt worden und man hat sich eher darauf reduziert, dass teilweise das Alleinstellungsmerkmal bei den meisten Charakteren waren, es sind jetzt Frauen. Und das wird weder den Schauspielerinnen noch den Rollen noch irgendwas gerecht. Genau. Und wie gesagt, bei dem neuen Film habe ich auch die Angst, dass sie einem Trend hinterherlaufen. Es kann gut werden, aber der Trailer macht schon so ein bisschen den Eindruck, dass man sich darauf wieder reduziert.
Einmal das tatsächlich und ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer, also mich hat der nicht wirklich gebockt.
Nee, ich sag mal.
Sagen. Also hat mir keine große Vorfreude
auf den Film gemacht. Der Teaser, wo einfach nur dieses.
Das genau, Act 1 war, in der Höhe. Das war mehr, ne? Das war
nur dieses. Also ich habe fast vergessen, wie der heißt, der Typ aus Ant-Man, dass der da auch mitspielt.
Oh, Paul Rudd. Auf Paul Rudd hatte ich Bock,
tatsächlich. Und auch die Kinder an sich sind gute Schauspieler, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Chemie, es kommt darauf an, wie die Gewichtung ist. Es muss natürlich nicht sein. Es kann sein, dass sie das jetzt so in den Trailer geschnitten haben, weil die gerade auch ziehen. Aber
das mag sein, ja.
Das ist jetzt eher ein Humor, der auf die neue Generation abzielt. Damit werden wir nicht abgeholt. Man muss halt auch gucken.
Ja.
Aber ich hätte gerne noch mal einen Abschied mit den Jungs gesehen irgendwo. Was?
Ja, aber es ist zu spät. Harold ist nicht mehr da. Das ist auch sowas, was mich einfach geärgert hat. Es ist ja nun mal kein Geheimnis, dass da Bill Murray sehr lange nicht wollte. Und da gibt's ja die ganzen Stories mit denen, dass er die Drehbücher kaputt zurückgeschickt hat und so. Und er wollte ja schon, dass der zweite nicht gemacht wird. Und dann sollte der Last of the Ghostbusters heißen. Er wollte auf keinen Fall eine Fortsetzung. Und dann haben sie ihm ganz viel Geld geboten.
Er ist ja auch in der Dokumentation nicht mal dabei.
Ja, danach ist es für ihn, aber dann macht er aber immer wieder sowas, weißt du, dann macht hat er noch die größte Rolle von denen in dem 2016er Ghostbusters-Film, dann gibt's Auftritte bei den Screen Awards, wo er dann plötzlich im kompletten Geisterjäger-Outfit mit Protonenstrahler auftaucht und so, damit er
oder
das irgendwie
wieder
anheizt und dann sagt er, ja, genau, und referiert darauf ständig und sagt, aber nee, das Nummer möchte ich nicht. Gut, für mich ist der Drops auch gelutscht. Also das ist jetzt zu lange her. Harold Ramis lebt nicht mehr. Und deshalb, wenn sie die noch vernünftig einbauen in eine neue Generation, irgendwie so mentorenmäßig, mein Gott, gut, freue ich mich, wenn da ein paar gute Szenen drauf abspringen. Aber mehr
darf
wird das nicht
sein.
Darf
ich mal ganz ehrlich sein, was ich mir gerne gewünscht hätte? Vor allem, als Harold Ramis noch gelebt hat.
Ja.
Quasi in eine Verfilmung von okay, man hätte es nicht so nennen müssen, und es war natürlich auch ein extremer 90er-Style, aber dieses Extreme Ghostbusters, dass die quasi oder einer oder vielleicht zwei als Mentoren funktionieren, also beratender Funktion, und die hätten meinetwegen auch wirklich die Besetzung komplett übernehmen können, auch mit dem Rollifahrer, weil für den bei dem war halt nicht das hervorstechende Merkmal, ich bin Rollstuhlfahrer. Nein, er war einfach so ein bisschen der ruppige Kotzbrocken, hatte so ein paar Sachen von Venkman halt auch noch dabei. Ich fand die Chemie auch ganz schön. Sowas in dem Look hätte man auch noch mal verfilmen können. Sowas wird's vielleicht auch jetzt mit Legacy. Allerdings traue ich halt Jugendlichen nicht zu, dass da diese Rotzigkeit rüberkommt, von Leuten, die da so erfahren sind, so ein bisschen zynisch. Das traue ich Leuten unter 20 nicht zu. Das können die vielleicht spielen, aber es wirkt befremdlich.
Ja, wir werden sehen. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Also ich bin da nicht, ich bin ein bisschen optimistisch, auf was den Film angeht, aber ich versuche meine Erwartungen ein bisschen runter zu halten.
Eher ein bisschen pessimistisch, weil im Endeffekt kann ich danach nur überrascht werden.
Ja, ist auch wieder wahr. Aber im Prinzip haben wir ja auch ein bisschen den dritten Teil bekommen. Ich mag das Ghostbusters Videogame von 2000.
Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
Dann spiel das HD-Remake. Es gibt jetzt eins. Oder es gibt seit letztem Jahr eins oder so. Für auch für PlayStation.
Wunderbar.
Das ist auch für kleines Geld zu haben. Auch eine aktualisierte Fassung. Habe ich mir sogar auch nochmal gekauft. Jetzt genau als digitalen Download für die PS4. Nur um es einfach nochmal spielen zu können. Und da sind halt auch die Original-Synchronsprecher dabei. Und das Große, also sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch. Da hat der Harold Ramis noch gelebt. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein Riesengeheimnis darum, wie man die Sprache auf Deutsch ändert. Wenn du rausfindest, wie, sag mir Bescheid.
Ja, aber da war es ja auch so, da haben die ja auch so einen schönen Brücke reingemacht, das weiß ich ja, dass ja ein neuer Geisterjäger, auch so ein Junger, damit angelernt wird. Ja. Ein
Rookie, der heißt sogar so, Rookie.
Und das hätte man auch gern gesehen. Vielleicht war das auch ursprünglich mal einer der Entwürfe, der abgelehnt wurde.
Also es war so, also der Aykroyd hat da ja auch die Skript für das Spiel geschrieben und er sagte, die haben ganz, ganz viel verwendet von dem, was sie für einen dritten Teil geplant hatten. Und das haben sie halt in der
Videospielform umgesetzt. Und ich bin auch ganz ehrlich, wieso, okay, auch alle Freundschaft und noch Nostalgie zum Trotz, wieso haben sie nicht gesagt, wir drehen ohne Venkman und wir schreiben einen ähnlichen Charakter rein?
Ich weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt haben, dann sehen sie keine Chance da drin. Oder vielleicht waren die dann doch sehr loyal, dass sie gesagt haben, wir machen es nur alle oder gar keiner. Das wäre ja auch, das wäre sogar eigentlich der schönere Gedanke.
Ja, oder wir übergeben den Staffelstab, ja.
Ja, oder du hast, wenn du einen, wenn man sagt, hey, wir haben zwei geile Filme gemacht oder es war halt irgendwie so eine gewisse Magie, aber die klappt halt nur, wenn wir das zusammen machen. Seien wir mal ehrlich, so ganz hat es ja auch beim zweiten nicht mehr ganz geklappt, aber seien wir mal ehrlich, vielleicht hat man dann auch eine Loyalität gehabt und gesagt, nur wir alle oder gar keine. Oder es waren einfach die Verträge. Vielleicht gab es da irgendwas. Macht jemand nämlich ein, verklage ich euch. Und was wäre denn gewesen, wenn die Venkman mit einem anderen besetzt hätte? Nein. Bill Murray hätte ich mir auch vorstellen können, dass der, wenn der scheiße drauf ist, hätte der voll
gegen den Film geschossen. Nein, die hätten ja nicht Venkman anders besetzen können, sondern, ja, Venkman ist jetzt mit Dana zusammen, hat sich zurückgezogen. Der hatte ja auch schon im zweiten Film seinen Charakter nicht mehr so wirklich Bock drauf, ist ja lieber mit Dana essen gegangen. Da hätten sie doch auch sagen können, jemand anders, oder vielleicht ist es der Sohn Donald.
Ja, oder so.
Und dass der dann auch noch so ein bisschen die Art von seinem Vater, seinem Ziehvater übernommen hat, hätte er einem auch nicht verwundert.
Ich kann mir vorstellen, dass das Hauptproblem war, dass vielleicht auch das Studio gesagt hat, ohne Venkman machen wir es nicht, ohne Murray machen wir es nicht. Und andererseits wäre der schönere Gedanke, dass sie gesagt haben, entweder alle oder
ja, wir werden es nie erfahren.
Aber andererseits machen sie es ja jetzt auch ohne Ramis. Also gut, aber es geht ja nicht anders. Naja, aber es ärgert mich halt so, dass sie dann doch irgendwie immer noch mal was machen, ohne dass sie vielleicht mal sich 1992 oder 93, so das wäre so die Zeit gewesen, so früher Mitte 90er, weißt du, wo man noch hätte einen dritten machen können, weißt du, wenn die Zeit zu lang ist. Wir haben es bei Dings gesehen, beim guten hier Indiana Jones, ne, das tut der Sache nicht gut, ne. Ich habe jetzt Angst, dass wir warten müssen, bis Harrison Ford 97 ist, damit wir den nächsten.
Bevor er nicht mal den Staffelstab übergibt. Das ist es ja auch. Man kann Shia LaBeouf einiges nachsagen, aber seine Rolle fand ich an dem vierten Indiana Jones gar nicht so schlimm. Du hast so richtig gesehen, da wird vorbereitet, dass der Staffelstab übergeben wird. Und der hat genügend eigenen Charakter und eigene Marotten gekriegt, dass der auch hätte alleine eine Serie oder sowas tragen können. Aber dann hat man doch gesagt, nee, wir schicken jetzt für den fünften Indiana Jones noch mal Harrison Ford in den Ring.
Überleg mal, wie alt ist denn Harrison Ford? Harrison Ford ist doch mit Sicherheit Mitte 70,
oder? Ja, und
oder?
Mittlerweile vertut er sich auch öfter mal beim Fliegen. Und nicht nur den Absturz, sondern auch, ich roll mal auf der Landebahn rum, da wo eigentlich jetzt ein großes Passagierflugzeug rumfahren muss. Oh, ich hab mich vertan.
Also Harrison Ford ist jetzt 77 Jahre alt. Ja? Das heißt, der Film wird frühestens ja nächstes oder übernächstes Jahr gedreht. Ne? Dann ist er fast 80, wenn er ins Kino kommt.
Es ist nicht schlimm, der Mann kann noch einiges, aber irgendwann traut man es dann auch nicht mehr zu. Und ich glaube, auch er sagt irgendwann, er hat ja schon sich lächerlich gefühlt, dass er, das finde ich auch so komisch, er findet es lächerlich, in dem Alter noch in Harrison Ford, als Harrison Ford Han Solo zu spielen, aber Indiana Jones und mit einer Peitsche rumschwingen.
Total, ne? Das habe ich auch nicht verstanden, weil die deutlich, also jetzt mal ehrlich, die anspruchsvollere Rolle körperlich ist doch Indiana Jones, oder?
Und als Hahn, auch älter, da kann man ein bisschen Charakterentwicklung, man kann ihn auch so schön, es passt auch zum alten Sack, passt dann auch manchmal eher dieser Zynismus, der hat einfach schon viel Scheiße gesehen, er hat in den Kriegen mitgekämpft, er war General, da hätte man noch viel rausholen können.
Sich auch so. Also ich muss sagen, ich habe mir, das ist das, was ich an der neuen Trilogie von Star Wars wirklich schmerzlich vermisse. Ich hätte wirklich viel mehr Han mir noch gewünscht. Also mindestens noch einen Film mehr.
Aber er hatte eine schöne Abschlussszene nochmal.
Ja, definitiv, ja. Es ist ja auch in Ordnung, aber trotzdem. Na gut, aber auf jeden Fall, ich glaube, jetzt machen wir hier auch mal den Sack zu. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu
Ghostbusters. Nein, den gehenden Sack machen wir zu und ich sage nur noch eins zum Ende. Menschenopfer. Hunde und Katze leben in Frieden miteinander. Massenhysterie und die wünsche ich mir jetzt.
Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir und bei der Hörerschaft für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut, tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.